Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, trotz des eher spärlichen Eintreffens, pünktlich wenigstens, wollen wir beginnen. Das bedingt allerdings auch wieder, dass wir eine organisatorische Geschichte dann am Schluss besprechen, nämlich die Scheinqualifikationen, die Hausarbeiten, respektive die Termine, die damit verbunden sind, und zwar besonders für diejenigen, die jetzt im vierten Semester des Grundstudiums sind und Vordiplom machen müssen, auch machen wollen und an Termine gebunden sind. Also das werden wir besprechen müssen gegen Schluss der Sitzung und auch das restliche Programm. Ich sage es noch kurz im Überblick. Heute werden wir uns mit der Geschichte der Kunstausbildung befassen. Also ein vermeintlich trockenes Thema, das aber natürlich keineswegs trocken ist, sondern auch sehr gut in unseren Zyklus passt, der Kunst als Lebensform. Denn die Künstler produzieren ja nicht nur Kunstwerke, sondern sie sind Teil der Gesellschaft und der Diskussionen und des medialen Verhältnisses zwischen Philosophie, Wissenschaft, Technik, Alltagsleben, Kultur, Politik und Kunst. Und insofern scheint es sinnvoll, sich mal Rechenschaft abzulegen darüber, wie es denn zu der Idee gekommen ist, man müsse für Kunst oder man könne für Kunst Ausbildungszusammenhänge schaffen. Das ist das heutige Thema. Nächste Woche möchte ich noch einmal auf den Minimal- und Conceptual-Kunstkontext unserer Exkursion von letzter Woche zurückkommen, thematisch das ausweiten. Und in zwei Wochen wird ja Thomas Hensel hier den Termin übernehmen, weil ich aus an sich harmlosen routinemedizinischen Gründen hier ausfalle für einen Vormittag. Und er hatte vor, dann ins Museum zu gehen, das sollte er dann aber auch selber Ihnen noch mitteilen, spätestens das nächste Mal. Dann wird noch einmal etwas geboten werden. Das hängt ein bisschen davon ab, ob wir dann Bruce Nauman noch machen oder was anderes. Und am 10. Juli, am 10. Juli kommt Christine Heidemann mit einem Gastvortrag über Mark Dyan, also einen Künstler, der eben auch sehr stark mit naturwissenschaftlichen Modellen und Aspekten arbeitet. Einer der kommenden, jetzt schon etablierten, jüngeren, das sind alles so schwierige Begriffe. Etablierte jüngere Künstler, schon berühmt, noch nicht alt, aber auch nicht mehr ganz jung, etc. Nicht? Also Mark Dyan, sicher einer, der, wenn er so weiterarbeitet wie bisher, der noch eine weitere prominente Karriere machen wird. Darüber, das ist dann der Schlusstermin. Und ich hoffe einfach und ich bitte Sie, diesem Gast auch die Chance zu geben, denn also ich persönlich sehe ja immer etwas mit Bauchschmerzen, die Regieplanung im Sommersemester der Zeit, ja, es ist dann die Woche der offenen Tür. Ich meine, damit haben Sie eigentlich nicht so viel zu tun, man weiß allerdings auch nicht, wer jeweils wem hilft. Das Zweite ist eben diejenigen, die Vordiplom machen, die Hektik des Fertigstellens aller möglichen Dinge. Es ist ungünstig, aber ich wollte es eine Woche früher machen. Sie hat dann gebeten, das dann zu machen. Ich habe gesagt, gut, wir riskieren es. Also ich wär aber traurig, wenn ich dann hier mit nur ganz wenigen Leuten stehen würde. Es ist nicht die Zahl, die das macht, aber ich meine, jetzt ist es ja auch schon ein bisschen besser, dass man doch so einen Raum füllen kann mit einer guten Atmosphäre und dann auch die Gelegenheit zum Gespräch nutzen kann. Also das hoffe ich schon sehr, dass das auch funktioniert. Soweit zum Restprogramm. Wie gesagt, auf die Dinge, die an dieser Exkursion zur Sprache kamen, werden wir dann thematisch, inhaltlich noch eingehen können. Ich hoffe einfach bei der Gelegenheit, es hat Ihnen gefallen und Sie seien auch alle wohlbehalten wieder in Köln eingetroffen. Laut Thomas Hensel ist das der Fall gewesen. Also zumindest Letzteres und Ersteres hoffe ich einfach, das war ja auch spürbar, dass sich dies doch gelohnt hat, diesen langen Weg an einem Tag hin und zurück auf sich zu nehmen. Gut, Geschichte der Kunstausbildung. Ich habe Ihnen ein Blatt gemacht, da werde ich auch gleich im Überblick drauf eingehen und dann einige vertiefende Dinge sagen. Man könnte das sehr ausbauen, aber es geht mir hier ja um eine typologische Pointierung. Und ich bitte Sie wirklich mit Fragen zu intervenieren. Diese Datenliste hat ja auch den Grund, dass Sie die Namen, die hier sonst also in Fülle anzuschreiben werden, hier lesen können und auch die entsprechenden Zusammenhänge hier in einem Überblick haben auf zwei Seiten. Das ist natürlich eine von mir getroffene Auswahl, aber die wesentlichen Dinge sind dann auch etwas gegliedert. Wir werden gleich darauf eingehen. Ich möchte aber eigentlich eine gewisse Vorgeschichte hier Ihnen noch voranstellen, und das ist die Frage der philosophischen Ausbildung oder der philosophischen Institution. Also wie kommt es überhaupt zu Bildungsinstitutionen und was heißt das? Das ist nun, glaube ich, wirklich eine aktuelle Frage, vor allem auch im politischen Kontext. Wir an der Kunsthochschule sind ja hier auch etwas privilegiert, sodass die allgemeine hochschulpolitische Aktivität an uns, also vor allem an Ihnen, restlos vorbeigeht. Ich habe noch nicht gesehen, dass hier irgendwelche Transparente ausgehängt würden wegen Studiengebühren, Protest, Streiks, Warnungen oder was auch immer. Kommt noch? Okay. Nun haben wir das aber nicht und wir werden ja auch nicht. Es betrifft natürlich politisch selbstverständlich die Zweitstudienwählenden. Nicht? Die anderen ja wohl kaum. Wenn wir die Regelstudienzeit so einhalten, wie wir das tun, dann sind diese Strafgebühren für die Langzeitstudierenden hier kein Thema. Das ist gar nicht möglich, denn 9 Semester plus 5, die man gratifiziert dazu bekäme, so lange darf hier gar keiner studieren. Aber das Politikum besteht dann sehr wohl in der Gebührenerhöhung für diejenigen, die ein Zweitstudium machen. Die sind dann in derselben Situation. Also insofern sind wir doch direkt auch davon betroffen. Ich will das hier gar nicht in keiner Weise kommentieren, aber was bemerkenswert ist, ist die Selbstverständlichkeit, mit der wir zu Recht davon ausgehen, dass in Gesellschaften in Europa, im mittleren nördlichen Europa wenigstens, die Ausbildung durch den Staat als eine unentgeltliche geboten wird für die persönliche Entwicklung, das heißt persönliche Wahl, das heißt auch die Pflicht dazu, seine Talente zu entdecken, das hat ja auch immer Kehrseiten, nicht? Man muss selber rausfinden, in welche Richtung man sich entwickeln könnte, es nimmt einem diese Entscheidung niemand ab, es kann einem aber das auch niemand wirklich vorschreiben. Aber dann, wenn man das gewählt hat, besteht doch das Anrecht darauf, eben in einer Berufsbildung zu einem Ziel zu kommen, dass die Menschen qualifiziert, Verantwortung zu übernehmen, selbstständig zu sein. Das bedeutet auch, eine Subsistenz garantieren zu können für sich. Subsistenz ist ein, finde ich, sehr schönes Wort. Also nicht, weil es so klingt, sondern von der Sache her. Subsistent meint nicht nur, dass man die notwendigen Gelder verdient, von denen man lebt, sondern Subsistenz, also sozusagen das darunterliegende Tragende, bedeutet, dass man ein Leben führen kann, das einen mit dem auch aus eigenen Kräften versorgen kann, was man wirklich zum Leben braucht. Das ist ja unterschiedlich. Ich brauche mehr Bücher als andere zum Beispiel. Meine Subsistenzqualifikation besteht auch darin, mir das ermöglicht zu haben, zum Beispiel, weil ich das brauche. Andere brauchen das nicht, entweder gar nicht oder schon sicher nicht in dem Ausmaß. Beispiele erweiterbar. Das heißt, was dem zugrunde liegt, ist eben dieses Instand gesetzt werden durch eigene Qualifikation in der Gesellschaft, nicht der Gesellschaft zu dienen, so sozial wollen wir nicht sein hier in der Diskussion, aber einfach auch, ich denke, nicht mit allzu großen Schwierigkeiten behindert zu werden, zwei Dinge miteinander zu verbinden, das wäre eben Subsistenz, nämlich ein für sich möglichst glückliches Leben zu führen und gleichzeitig das so zu tun, dass man nicht elementar und permanent in Schwierigkeiten kommt mit der bürokratischen Regelung des Lebens. Letzteres ist nicht ganz einfach, das wissen wir alle, oder ich weiß es ganz besonders, auf jeden Fall für mich, das ist nicht ganz einfach. Das wäre Subsistenz. Nun, was hat das mit dem Thema zu tun? Diese öffentlich angebotenen, grundrechtmäßig einklagbaren Ausbildungsrechte jedes Einzelnen in den westlichen Gesellschaften Europas existieren eigentlich erst seit 120, 130 Jahren. Vorher gab es das in dieser Form nicht, allgemeine Schulpflicht. Das ist ja so ein Kern der Debatte Vielleicht sage ich doch was dazu, also das, aber ich gebe natürlich den auch Ihnen das Recht, sich dann zu äußern, wenn wir schon das ansprechen, und natürlich selbstverständlich auch dem hochschulpolitisch Engagierten ganz besonders. Also das Einfallstor ist ja diese PISA-Studie, mit der wird ja jetzt wieder etwas gemacht, was möglicherweise die PISA-Studie gar nicht hergibt, aber das ist ja ein anderes Thema. Also man lanciert einen Angriff auf die Hochschulen mit dem Argument, dass es ja schwer nachvollziehbar sei, dass die einzelnen Familien für den Kindergartenplatz zahlen müssen, dass aber jeder ein Anrecht darauf hat, unentgeltlich zu studieren, möglichst eben sogar ein zweites Mal. Das ist so der Angelpunkt. Das ist ja immanent betrachtet nicht ganz unlogisch, das Argument, aber es ist basiert natürlich auf einer verlogenen Grundlage, denn man könnte sofort sagen, ja, dann macht doch die Kindergartenplätze unentgeltlich. Das hätte dieselbe Logik immanent betrachtet. Was aber, das Argument wird ja anders vorgetragen, es heißt, Kindergartenplätze sind für alle und Hochschulplätze nur für wenige, also ist es elitär, und dadurch, dass die elementaren Fähigkeiten fehlen angeblich, und vor allem die soziale Integration fehlt, müsse man das auf der Grundstufe beginnen. Und so werden die Hochschulen und Universitäten hier ins Visier genommen. Die Motive halte ich für äußerst unlauter. Ich glaube nämlich, dass die Exponenten der sozialdemokratischen Politik alle einen Hochschulkomplex haben, also traumatisiert sind. Dadurch, dass sie 68 als völlige Würstchen galten und im intellektuellen Diskurs vollkommen untergebuttert wurden. Gerhard Schröder war eine verachtete Null zu der damaligen Zeit. Und das muss sehr schlimm gewesen sein für ihn, das kann ich gut nachvollziehen. Denn die großen Heroen der intellektuellen Debatte, die waren natürlich von ganz anderem Kaliber. Das heißt, alle die, also schon der sozialdemokratische, wie hieß der, nicht der Sozialistische Studentenbund, also nicht der SDS, das war die harte intellektuellen Fraktion der Linksradikalen, sondern die Jungsozialisten, genau so hießen sie damals schon, das galt so als eine Pfadfindertruppe. Also das war nun, und diejenigen, ich sage das natürlich überkarikiert, um Ihnen etwas deutlich zu machen, die ganzen Exponenten, die heute die Bildungspolitik machen, haben einen Kulturhass, den sie nicht eingestehen, sie haben einen intellektuellen Hass, den sie nicht eingestehen, sie haben einen Wissenschaftshass, den sie nicht eingestehen. Das führt dazu, dass sie die Geisteswissenschaften angreifen, denn die stehen natürlich auf einer schwachen Grundlage. Das erklärt auch, weshalb man natürlich für Biotechnologie ist, denn davon versteht man nichts. Da kann man also schwer dran rühren. Man macht dann Ethikräte, ja, das ist ja auch ein Skandal erster Güte, dass der Staat, die Regierung einen Ethikrat einberuft, und also ich halte diejenigen alle, Sie können die Namensliste anschauen, ich halte die alle für korrupt, Kraft der Tatsache, dass die einem solchen Ethikrat beitreten. Ethik muss unabhängig sein. Das kann kein Staatsauftrag an dem zugrunde liegen. Wenn man in eine solche Kommission reingeht, ich hätte das nie gemacht, aber mich hat man ja glücklicherweise auch nicht gefragt, das kann man nicht machen, denn man segnet Entscheidungen ab, die politisch schon vorbereitet sind. Es gibt keine Unabhängigkeit dieses. Die sind intellektuell stigmatisiert, die Leute. Die haben natürlich zum Teil auch eigene Interessen. Wie wir wissen, sind ja diejenigen, die über die Deutsche Forschungsgesellschaft die Gentechnologie betreiben, ja selber an Firmen beteiligt, die diese Dinge herstellen, mit denen sie Geld verdienen. Also das sind Verhältnisse, die man sich doch vor 20 Jahren gar nicht vorzustellen wagte. Nun, das wird also alles so geschmiert auf dieser Ebene. Naturwissenschaften werden geheiligt, da werden ja Milliarden investiert, und das hat ja auch einen guten, es gibt dann die ganze Sicherheitstechnologie, Chile kriegt auch seine Milliarden, da hängt die ganze Informatik natürlich dran, die Überwachungssysteme, das geht alles. Nur diese popligen Geisteswissenschaften inklusive Kunst, denen tritt man jetzt auf die Füße. Weil natürlich die tendenziell asozial sind. Und Sie können das beobachten, Sie mal einfach den Klang der Äußerungen diesbezüglich, also auch von Frau Bullmann oder der Frau Behler, die ja nun einen sichtlich auch für andere noch schweren Kunsthochschuls- und Hochschulhass hier in Nordrhein-Westfalen hat als Bildungsministerin. Die kommt ja auch aus den regulären Grundschulen und Staatsschulen bis zum Gymnasium. müssen Sie mal auf das einfach hören, was da rüberkommt. Der Einzige, der davon nicht betroffen ist, und man merkt das sofort, ist natürlich Joschka Fischer. Der zählte eben damals zur harten intellektuellen Fraktion, das merkt man ja auch auf Schritt und Tritt. Da, ich meine das jetzt nicht inhaltlich, ich meine das im Gestus. Und er hat schon deshalb kein Problem mit der ganzen Landschaft, weil er nie einen Fuß in irgendeine weiterführende Schule oder Universität gesetzt hat. Das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Also, das ist der Hintergrund dieser ganzen Angriffe auf die Kunsthochschulen und die, wenn es nur um das Geld gehen würde, da könnte man ja nun so und so drüber diskutieren. Ich sehe das auch relativ entspannt. Also ich, soll man zahlen für Ausbildung? Ich meine, man kann das auch dramatisieren, aber dahinter steht eben etwas anderes. Das ist eben ein Angriff, nicht einfach auf, dass man jetzt die faulen, asozialen Langzeitstudierenden ein bisschen zur Kasse bittet und sie damit auch ein bisschen erzieht. Ja, das ist ja in der bürgerlichen Gesellschaft auch immer sehr gern gesehen, ein bisschen erziehen. Darum geht es ja gar nicht. Es geht um was anderes. Es geht nämlich auch um die Aushebelung der unbeliebten, unsicheren, uneffizienten Wissenschaften. Das heißt Geistes- und Sozialwissenschaften, auch der Angriff läuft frontal in Richtung Soziologie zum Beispiel. Alles dieses unnütze Zeug, das ist das Problem. Deshalb sollen ja auf dem Hintergrund dann, das ist ja absehbar, wenn das durchkommt, dann werden ja die basalen Ausbildungen priorisiert, dann werden Bachelor-Studiengänge eingerichtet. Also das heißt Bachelor im Unterschied zu den Masters, das wären dann so sechssemestrige Studien, die angeblich für die Praxis qualifizieren, wie eine Berufslehre früher auf gehobenerem Niveau und dann angeblich auch die Universitäten davon entlasten. Das heißt, diejenigen, die in die Wissenschaft gehen wollen und weiterbildend machen dann Masters und diejenigen, die anderen, die in die Praxis gehen wollen, machen einen Bachelor-Degree. Kompletter Betrug aus vielen Gründen. Denn die Bachelorstudiengänge leisten das nicht, die Wirtschaft will sie im Übrigen gar nicht, aber man löst damit ein Problem der Universitäten, dass man mit demselben Geld oder vielleicht dann sogar mit weniger Geld die schon mal wieder bestimmte Prozentzahlen relativ schnell wieder aus der Universität rauskriegt. Das trifft ja für uns nicht zu, bei uns ist ja ein selektiver Zugang, da ist die Situation anders. Also, das ist die heutige Situation. Der Hintergrund ist die staatliche Garantie unentgeltlicher Schulen, die jedem einzelnen Individuum einen Weg in einen selbstgewählten Beruf ermöglichen soll. Ja, bitte.
Und zwar verstehe ich an Ihrer Argumentation nicht so ganz, warum die Einführung des Geldes, also der Gebühren zum Studium, warum das ausgerechnet stärker gegen die Geisteswissenschaften als zum Beispiel gegen die Naturwissenschaften gerichtet ist. Denn letztendlich, soweit ich weiß, gibt es da ja noch keine Unterscheidung. Es wird ja gesagt, jeder soll 50 Euro im Semester zahlen. Warum glauben Sie, dass das ausgerechnet stärker gegen Geisteswissenschaften
ist? Ich danke für den Einwand. Ich habe mich unklar ausgedrückt. Selbstverständlich haben die Studiengebühren damit nichts zu tun. Ich habe sie als Indiz interpretiert und habe dann über eine allgemeinere Situation gesprochen. Und die allgemeinere Situation ist dieser Angriff. Die Studiengebühren als solche haben damit nichts zu tun. Das könnte ich nicht sagen. Ich kenne die Zahlen nicht. Also ich wüsste, das Argument war ja nur schlüssig, wenn man sagen könnte, die Geisteswissenschaften sind ein Ort, in dem bestimmte Langzeitstudierende überwiegen und so, aber das weiß ich nicht, ich kenne die Zahlen nicht. Ich wollte das nicht behauptet haben, ich wollte nur damit sagen, an dem Punkt, wo vermeintlich einfach eine straffere Führung in einem betriebsrationalistischen Sinne den Universitäten und Hochschulen übergestülpt wird, ist es meiner Meinung nach etwas ganz anderes. Also auch wenn so getan wird und die PISA-Studie kommt ja ganz recht. Also wenn ich mir das anschaue, was jetzt an Forderungen kommen und wie das mit den Motiven zusammentrifft, die ich nannte, Angriffe auf die Geisteswissenschaften, die selber unbewältigte oder beschädigte Biografie. Im Übrigen habe ich großes Verständnis für diese Wunden. Ja? Also ich halte die für gravierend und die sind nicht selbstverschuldet, das sind historische Zusammenhänge, wenn man sich, sie müssen sich mit der Zeit wirklich nicht beschäftigen, aber ich habe das halt eben so mitbekommen, wie das damals lief, und es war ganz klar, dass da Wunden geschlagen wurden für diejenigen, die als reformistische Politiker überlebt haben und jetzt in die Parteien, also den langen Weg durch die Institutionen gegangen sind, wie Rudi Dutschke das genannt hat als Programm, der lange Weg durch die Institutionen. Dutschke ist schon längst tot, und die anderen sind immer noch unterwegs in den Institutionen. Wenn man das miterlebt hat, dann kann man sich schon vorstellen, was da für Wunden dem zugrunde liegen. Das ist ein Problem. Also ich wollte keineswegs da irgendwelche Zuteilungen machen. Also wenn es angeblich um diese betriebswirtschaftlichen Dinge geht, geht es doch im Grunde eben um etwas anderes. Und das wird langsam sichtbar auf dem Hintergrund der PISA-Studie und dieser Regulierung auf die, ja, ich sage, das sind komplexe Diskussionen, da möchte ich mich eigentlich nicht dazu äußern, wie Demokratisierungsrechte, Demokratisierungsprozesse, die Anzahl derjenigen, die Abitur machen, man verweist jetzt auf die nördlichen Länder, wo angeblich, konnte das kaum glauben, ich wusste es auch nicht, in Schweden und Finnland, also bis zu 60% aller, die dann von der Grundschule in eine weitere Stufe der Schule eintreten, also Abitur machen. Also ob das das Ziel ist oder ein anderes, ich habe keine Ahnung, das weiß ich nicht. Aber die Situation im Moment ist die, dass die Kunsthochschulen noch verschont werden mit Evaluierungen etc. Aber die Angriffe laufen übrigens auch mittels der sogenannten Juniorprofessuren. Das ist ja auch etwas, was wir hier gar nicht kennen, Gott sei Dank. Also, dass man angeblich jüngere Leute fördert, das ist auch wieder etwas, was für Naturwissenschaftler sicher günstig ist, ohne Habilitation, dass die früher Professuren kriegen, an sich keine unvernünftige Forderung, bloß, dass eben die Ausstattungen dieser Professuren sehr viel schlechter ist als das, was andere Professuren wären und dass die jungen Menschen nun keineswegs einfach nur gefördert werden, sondern man will für geringeren Aufwand an Geld von denen wesentlich mehr Leistung. Und das ist zum Beispiel auch so ein Problem, was man diskutieren müsste. Also das ist der Hintergrund, aber ich habe gesagt, wenn ich hier schon mich in diese zeitgeschichtlichen Dinge vorwage, dann haben Sie natürlich auch das Recht, sich zu äußern, das ist ja klar. Also bitte. Damit ich das nicht übergehe. Gut, dann nehmen wir das einfach von der Grundstruktur hin. Es gibt ein Anrecht auf öffentlich unentgeltlich angebotene oder staatlich unentgeltlich angebotene Ausbildung bis zum Beruf. Das ist ja auch unbestritten, also bis zum ersten Beruf. Sozusagen die zweite Ausbildung, das ist ja diejenige, die jetzt nicht mehr ohne weiteres gleich behandelt werden soll wie früher. Aber diese Tatsache, die uns vollkommen geläufig ist, schon banal, die ist alles andere als banal in ihrem historischen Entstehungszusammenhang. David ist etwas müde heute, glaube ich. Na gut. Also seit 130 Jahren existiert eigentlich erst dieses Recht. Vorher gab es dieses Recht nicht. Was bedeutet das? Das bedeutete, dass die Kinder natürlich sehr viel stärker in die herkömmlichen Clans eingebunden waren, also Familien. Und tatsächlich ist ja das Problem, die staatliche Schulpflicht war eine Reaktion auf den Kapitalisierungsprozess, der im 19. Jahrhundert ja unter anderem auch diese entsetzliche Kinderarbeit hervorgebracht hat. Kinder in Bergwerken, England, auch Deutschland. Und man hat regelrecht, die Hintergründe werde ich jetzt nicht schildern, aber man hat dann regelrecht sich gezwungen gesehen, eigentlich die Kinder den Familien wegzunehmen. Das heißt, heute ist es so, dass Eltern, das ist auch strittig, ich weiß, aber eigentlich können Eltern nicht sagen, sie ziehen die Kinder aus der Schule ab und unterrichten sie selber zum Beispiel. Ist nicht so einfach. Ist theoretisch möglich, muss man aber Nachweise erbringen. Das heißt, wo sonst es so aussieht, entschuldigen Sie die Wortwahl, gibt auch nicht meine Meinung wieder, aber dass die Kinder zur oder sogar der Familie gehören, was die Ausbildung anbetrifft, gehören die Kinder dem Staat oder der staatlichen Aufsicht. Gut. Das heißt, die Voraussetzungen, die man bei so etwas sieht, ist sofort Ausdifferenzierungsprozess in der Gesellschaft, Auflösung der archaischen, traditionellen Selbstorganisationsverhältnisse von Großfamilien. Also das Ende der Großfamilie spielt eine wichtige Rolle. Die Kleinfamilien, die nicht mehr in der Lage waren, die sozialen Zusammenhänge zu tragen. Und fast alle der sozialstaatlichen Maßnahmen sind eigentlich Reaktionen auf diesen Zerfall der Großfamilie. Sie können sich leicht, und die Großfamilie kann natürlich nicht im urban industrialisierten Zusammenhang existieren, sondern nur in einem archaisch-ruralen, agrarischen, also in einem ländlichen Bereich. Also dort war es möglich, dass die Alten mitgepflegt wurden bis zu ihrem Tod, auch die Angestellten oder die Knechte hatten ja ein bestimmtes, also waren Teile des Lebenszusammenhanges, verschiedene Generationen wohnten zusammen, verschiedene Nebenstränge einer Familie. Und alles, was danach entstanden ist, nach diesem Zerfall der Großfamilie, waren eben staatliche Reaktionen auf die Funktionen, auch das Gesundheitswesen, ja, auch das Rentenanspruchswesen oder die bestimmte Art von medizinischer Versorgung, das waren alles Reaktionen auf die Tatsache, dass sich Gruppen hier nicht mehr selber organisieren konnten. Soweit unser aktueller Hintergrund. Und das heißt, eigentlich liegen allen seit 130 Jahren, und wir werden sehen, dass das in der Geschichte der Gestaltungsausbildung ganz ähnlich ist, liegen allen Konzeptionen von Ausbildungen in Institutionen oder Organisationen eine Misere zugrunde oder ein diagnostizierter Mangel, den man beheben will. Das ist der Ursprung dieser, sagen wir, neuzeitlichen Anstrengungen des Bildungssystems. Mit Ausnahme der Universitäten, die ja aus dem Mittelalter ganz anders hervorgegangen sind. Ich hatte Ihnen das ja beim Paragone, beim Vergleich der Künste gesagt, werde noch kurz darauf eingehen. Also jetzt, was ich Ihnen vorausschicken wollte, war eine kleine, ganz kurze Betrachtung zur Lage in der Antike bei den alten Griechen. Gab es da auch so etwas wie Akademien? Es gab Akademien. Der Name kommt auch dann in Übersetzung von dort eigentlich. Und wie waren diese Akademien entstanden? Es ist ganz seltsam, es waren keine institutionellen Initiativen, es waren also keine Initiativen des Staates, es waren Initiativen einzelner und vor allem großer Philosophen. Zum Beispiel Platon hat eine Akademie gegründet. Und das war einfach so, dass er seine Schüler um sich versammelte und dass man sich in bestimmte Räume zurückzog oder in bestimmten Wandelhallen auf und ab ging im philosophischen Gespräch. Und das war eigentlich schon eine Akademie. Das hatte damit zu tun, dass in der griechischen Polis ja nicht jeder lebende Mensch Zugang hatte zur Agora, also zu den öffentlichen Räumen, sondern zu bestimmten Räumen eben nur die Bürger der Stadt und nicht zum Beispiel die Sklaven und auch nicht die Zugewanderten. Und innerhalb dieser Organisation der Agora, also des öffentlichen Raumes, war eben eine philosophische Akademie, ein Zusammenhang, der sich bildete nach Eigeninteressen der Philosophen. Und dort bedeutete dann, die Akademie oder einer Akademie anzugehören, erwählt zu werden, aufgenommen zu werden in diese Akademie durch die maßgeblichen Philosophen und dann Teil zu sein eines solchen Bildungszusammenhangs. Nun wissen wir ja auch, dass damals in der damaligen Zeit es noch keine Unterscheidung gab zwischen Mythos und Philosophie oder Wissenschaft. Das heißt, das mythische Wissen und das wissenschaftliche Wissen war noch getrennt, also waren eben nicht getrennt, eben genau nicht getrennt, sondern es waren fließende Übergänge. Also auch zwischen Poesie, Literatur, den Künsten und der Philosophie und den Wissenschaften, das bildete sich ja dann erst heraus. Es gab ja noch keine Einzelwissenschaften in unserem Sinne. Also Platon hat eine solche Akademie gegründet, die dann eben die Platonische Akademie geworden ist. Und nun ist das Interessante, dass diese Akademie hat am Ort in Griechenland durch diese Generationenabfolge der Weiterpflege über 1000 Jahre existiert. Das muss man erstmal also noch erreichen durch irgendeine. Es gibt Universitäten, die jetzt dann bald so alt sind. Bologna, Padua, Paris. Bald, aber noch nicht. Also die Platonische Akademie 1000 Jahre und sie erlebte dann auch noch eine Renaissance, weil sie dann eben im 15. Jahrhundert in Florenz wiedergegründet worden ist als eine neoplatonische Akademie durch Marsilio Ficino im Zusammenhang der Medici. Ich hatte darauf verwiesen, das war der Ort, wo dann die Künstler, die nicht mehr Handwerker waren, sondern Philosophen wurden, dann mit den Philosophen und Literaten diskutiert haben, in den Künstlerateliers und anderswo. Und das bildete sich als neoplatonische Akademie. Da wurde das also nochmals gegründet. Also ein freier Zusammenschluss der Auserwählten, die im Geiste einer Philosophie zusammenfanden und im Gespräch ihre Erkenntnisse weiterentwickelten. Das war der Ursprung. Man muss sich das auch sehr räumlich vorstellen. Bei den Griechen hat alles, aber das ist ein Nebenthema, leider für uns, die Frage, wie entstehen denn Abstraktionsbegriffe oder Konzepte, abstrakte allgemeine Konzepte? Wie entsteht denn das überhaupt? Sie können auch in der Sprachgeschichte der Griechen, wo ich mich selber nicht auskenne, aber durch Studien eines Besseren belehrt worden bin, fast jeder Begriff, der später eine abstrakte Bedeutung bekommen hat, geht aus irgendeiner körperlichen Aktivität hervor, ja? Also auch geschichtlich. Und Abstraktionsbegriffe wurden erst mit der Zeit entwickelt. Und zum Beispiel heißt Ethos, also was wir heute mit Ethik und Haltung übersetzen, hieß bei den alten Griechen wortwörtlich, also Ethos hat ein Mann, nicht ein Mensch, es waren Männer. Ethos hat ein Mann, der in der Lage ist, aufrecht 12 Uhr mittags in der Sonne eine würdige Haltung einzunehmen. Das war Ethos. Also das, was wir mit Haltung metaphorisch übersetzen, war der Körper gemeint. Das war der Ursprung eines solchen Begriffs. Und Akademie heißt eigentlich auch nichts anderes, als eben an einem Ort im Gespräch zusammen zu sein und frei zu diskutieren. Platon selber hat ja solche Gespräche, die platonische Philosophie, das sind ja Polyloge, das sind Gespräche unter Einzelnen, ja. Platon hat seine ganzen anderen theoretischen Schriften im Übrigen vernichtet, auch seine literarischen Werke vernichtet, und der ganze Unterricht in der platonischen Akademie war mündlich. Es war auch hermetisch, es war natürlich eine Geheimgesellschaft, wenn Sie so wollen, ja, die sich nach innen organisierte und nach außen sich abschloss. Gerade die platonische Akademie, das war also so ein Geheimclub, wenn Sie so wollen. Und Platon hat seine philosophischen Auffassungen nur in der Form dessen überliefert, was Sie als seine Bücher kennen, die verschiedenen Dialoge, Polyloge, Gespräche, das Buch vom Staat, die Gesetze etc. Und das sind Gespräche, die sehen so aus, als ob die geführt worden sind. Man merkt, muss eine Gesprächskultur gegeben haben, aber die Texte sind fingierte Gespräche, das sind erfundene Gespräche. Und sie haben aber trotzdem natürlich einen kulturellen Einblick. Man fand sich dann zu Gelagen zusammen. Das beste Argument hatte immer Sokrates. Sokrates hat immer gewonnen aus einem relativ einfachen, also gibt zwei Gründe. Das eine ist, weil er der Klügste ist und die besten Argumente hat. Und das zweite ist auch wesentlich banaler, er war am trinkfestesten. Das heißt, man hat dann, es ist auch schön beschrieben, die Funktion des Sich-Betrinkens, damals kann man auf heutige Zeiten nicht übertragen. Ja, also so einfach geht das nicht, aber es ist dann beschrieben, wie das also ritualisierte Betrinken die Gespräche fördert und so weiter. Und es ist dann oft so, dass das Schlusswort durch Sokrates auch deshalb gesprochen wird, weil alle anderen schon betrunken, schlafend unter dem Tisch, also Tisch gab es ja nicht, also schon liegen auf der Liege und er als letzter noch redet. Ja. Gut. Also dieses als Akademie zu verstehen, war so gemeint. Und das Zweite, ich mache nur drei Bemerkungen dazu, das Zweite war, es gab eine Gruppe, die verachtet waren, verachtete Lehrer, die sogenannten Sophisten. Vielleicht kennen Sie das Wort, man sagt, das ist jetzt aber ein sophistisches Argument, dann meint man eine Mischung von raffiniert und unredlich. Sophistisch argumentieren heißt raffiniert, aber irgendwie unredlich. Und das kommt von den Sophisten. Und die Sophisten waren Philosophen, die auf die wahnwitzige Idee kamen, weil sie aus sozialen Gründen dazu gezwungen waren, ihr Geld selber zu verdienen. Das musste man in der Antike ja eigentlich nicht, dafür hatte man Sklaven. Und die wollten das mit ihren philosophischen Kenntnissen tun. Das waren also Lehrer, die auf dem Marktplatz rumgingen und ihre Dienste anboten, jeden, der sie bezahlen wollte. Das waren also käufliche Philosophen, die Geld nahmen für ihren Philosophieunterricht. Das war natürlich komplett verachtet. Deshalb waren die Sophisten keine Schule oder keine Akademie, sondern es war eine Schimpfbezeichnung für die, wenn Sie so wollen, ersten öffentlichen Pädagogen. Also man konnte dann argumentieren lernen bei den Sophisten. Man konnte also zu einem gehen und sagen, hör mal, kannst du mir nicht beibringen, wie man eine Lobrede hält, oder kannst du mir nicht beibringen, wie man vor Gericht gewinnt, oder kannst du mir nicht beibringen, wie ich ein Gedicht schreibe, ein Liebesgedicht, oder wie ich ein Liebesgedicht vortrage. Das konnte man also alles lernen bei den Sophisten. Auch die Bezahlung war dann dem Aufwand angemessen, kurze Gedichte billiger als lange Reden und so weiter. Das war ein zweiter Typus. Und der dritte Typus war dann die Öffnung der Akademie bei Aristoteles. Das ist vielleicht das wichtigste Denn die platonische Akademie war ja eigentlich nicht nur hermetisch, weil sie sich abschließen wollte, sondern weil Platon glaubte, dass man dort im Kreise der Philosophen eine Utopie realisieren konnte, die man in der Welt nicht realisieren konnte. Ja, es war so wie ein Staat im Staat. Also die ganzen verschwörungstheoretisch später ausgereizten Verdachtsmomente an philosophische Geheimzirkel, von den Freimaurern bis zu den Illuminaten, die Wurzeln in der platonischen Akademie, denn das war die Auffassung, den Staat in Ruhe zu lassen, weil man die Utopie nicht realisieren konnte und sich dort abzuwenden. Dagegen waren die Sophisten also käufliche Diener, Pädagogen und Vermittler, und das dritte war eben die platonische Akademie, die sogenannten Peripatetiker, aber das ist jetzt egal, die eine eigene Schule gründeten. Und zwar hat Aristoteles die in Athen gegründet, im heiligen Bezirk des Apollon. Und weil der Apollon Apollon Lykaios hieß, hieß diese Schule Lykaion, unschwer zu erkennen als Wortursprung für das Lyzeum, also das, was wir heute Gymnasium nennen. Ja? Das Lyzeum vom Lateinischen, im Französischen Lycée, ist es noch ganz nahe an diesem Wortursprung. Gut, und da beginnt nun auch die... Orientierung hin auf die Einzelwissenschaften. Gut, die Künstler waren nicht Philosophen, sondern Handwerker. Das hatte ich schon erzählt, das bleiben sie im ganzen Mittelalter, sind die Künstler Handwerker. Die stellen Objekte her, Bilder, Skulpturen, Fresken und so weiter. Das sind handwerklich technische Meisterleistungen. Zum Beispiel, also das Unglaublichste auf dieser Ebene der Realisierung ist der Dom in Monreale in Sizilien. Ich weiß nicht, wer das von Ihnen schon gesehen hat. Also unglaubliche Quadratmeterzahlen, perfektester Technik, präziser Inhaltlichkeit, eines sehr ansprechenden Stils wurden dort in wenigen Jahren realisiert. Hunderte von Handwerkern haben zusammengearbeitet. Das war aber alles Handwerk. Das heißt, ich hatte Ihnen geschildert, wie im Kontext des 15. Jahrhunderts dann die Künstler zu Wissenschaftlern wurden. Und daran waren ja die verschiedenen Künstler auch konzeptuell beteiligt. Ein Ursprung dieser ganzen Angelegenheiten war Giorgio Vasari, das ist der Name, der hier dann auf der ersten Zeile steht. Dazu werde ich gleich etwas sagen. Der ja auch die Kunstgeschichte erfunden hat. Aber vielleicht ist es ganz gut, sich deutlich zu machen, das Problem durch Verweise auf, sagen wir, Zeugnisse europäischer Künstler des 19. und 20. Jahrhunderts. Ich mache das ohne Nachweis. Man findet zum Beispiel bei Alberto Giacometti sehr schöne Äußerungen dazu. Wenn Sie in seinen Äußerungen, es gibt ja auch Filme, es gibt Schriften, Briefe, Zitate und so weiter. Alberto Giacometti hielt es zum Beispiel für vollkommen unmöglich, überhaupt ein Wissen zu haben, wie man als Künstler vorgeht. Also Sie wissen, dass er dann so die Skulpturen baut, aus Gips modelliert. Ihm ging es ja darum, endlich einen lebendigen Blick, er wollte das lebendige Auge als Skulptur. Oder hat behauptet, es sei ihm einmal gelungen, ein einziges Mal in seinem Leben hätte er an einem Abend eine Statue so weit gehabt, dass sie wirklich lebendig geblickt hätte, und am anderen Morgen war der Blick aber wieder tot. Da hätte er wieder von vorne anfangen müssen. Und dann hat er so rumgebaut, ja, gemacht, bis dann die Skulpturen, die ursprünglich so groß waren, so klein waren, dass er sie in einer Zündholzschachtel transportieren konnte. Dann lösten sie sich wieder auf. Ne? Also, dieser Prozess, es gibt wunderbare Äußerungen von Giacometti, wo er sagt, ich suche, ich weiß aber nicht genau was, man sieht etwas, aber man sieht es nicht klar, es drängen sich alle möglichen Möglichkeiten bildhauerischer Arbeit zwischen das eigene Sehen und das, was man will und so weiter. Also eine Situation, in der man eigentlich ein konzeptuelles Wissen nicht brauchen kann, geschweige denn für einen anderen, also weder für sich selbst noch für einen anderen. Das heißt ja wohl auch, dass, und das ist ja nur eine Stimme, Sie können nehmen, wen immer Sie wollen, erstmal, es geht um Selbstfindung, es geht um Selbsterfindung. Jeder Künstler erfindet Methoden und seiner Arbeit, und umgekehrt könnte man sagen, dass die Tatsache, eine Methode erfinden zu müssen, etwas Wesentliches ist, was auch die Kunst ermöglicht oder auch definiert. Das heißt, von den Erfahrungen der letzten 100 Jahre sieht es so aus, als ob man die Kunst gar nicht lernen oder lehren kann. Das sagen auch alle Gestalterinstitutionen im 20. Jahrhundert, vom Bauhaus bis zur Kunsthochschule für Medien in Köln, sagen alle, Kunst kann man nicht lernen. Lernen kann man nur Handwerk. Das heißt, also diese Auffassung, ich skizziere nur, ich bin nicht unbedingt dieser Auffassung, aber man muss dann schon sehr differenzieren. Erstmal sagen wir, was ist dann die Kunst? Das ist eine, halt eine Inspiriertheit, eine Genialität, eine besondere Gabe, nicht Gottes, das sagen wir nicht mehr dazu, daran glauben wir nicht, aber halt der Natur oder was auch immer. Diese besondere Gabe kann man nicht in didaktische Konzepte bringen. Das ist sozusagen die Voraussetzung. Deshalb macht man ja künstlerische Eignungsprüfungen. Denn wenn man das lernen könnte, im Sinne des Lernens, gäbe es ja dafür nicht die Begründung, dass man versucht, für die Kunsthochschulen nicht diejenigen Leute auszuwählen, die am meisten lernen könnten, prinzipiell, sondern diejenigen, denen es am wenigsten schwerfallen wird, das zu lernen, was angeboten wird. Ich weiß nicht, ob Sie sich das schon je überlegt haben, aber das ist ja unvermeidlich. Man stellt die künstlerische Eignung fest. Dass man das tun kann, halte ich für eine metaphysische Überzeugung, aber die will ich nicht kommentieren. Aber nehmen wir das einfach mal hin, dass das also gemacht wird. Und ich glaube schon, dass man das tun kann, aus individueller Sicht sowieso. Und wenn man das in einer Gruppe von 7 macht, dann braucht man halt sehr viel Zeit, bis man da irgendwie eine Lage findet, dieser Auswahl ein Profil zu geben. Dieses Verfahren ist natürlich per Definition ungerecht. Ja? Das muss man den jungen Leuten immer wieder sagen, das ist leider absolut ungerecht. Es kann so sein, dass man in einem Jahr, sagen wir mit eigentlich derselben Qualität von Arbeit, in einem Jahr bei einer Jury, also auf dem letzten Platz landet und im nächsten Jahr bei einer anderen Jury am selben Ort auf Platz 1. Das ist absolut möglich. Also ich übertreibe ein bisschen, aber das ist möglich, das ist ungerecht. Aber das wissen Sie alles, das haben Sie ja durchlaufen. Sie hatten einfach Glück, also das Ungerechte kam Ihnen zu Pass und anderen nicht. Also Sie leiden eben nicht, sind die Abwesenden, die leiden unter dieser Ungerechtigkeit, nicht die Anwesenden. Aber der andere Aspekt, den Sie vielleicht nicht überlegt haben, ist eben tatsächlich der, dass man schon schaut, also was heißt denn künstlerische Eignung sonst schon? Im Idealfall ist es so, deshalb schienen mir diese Aufnahmen immer etwas seltsam, wenn man sie in bestimmter Weise macht. Ich will jetzt keine, ich war ja nur punktuell dabei bei diesen letzten Jahren, bei diesen Aufnahmen, weil ich jemanden vertreten hatte, verschiedentlich. Und da habe ich so ein bisschen Einblick genommen. Also früher habe ich das jahrelang an anderen Schulen selber mitgemacht, ja, also das ganze Verfahren. Ich kenne mich da schon aus, nur jetzt nicht Köln-spezifisch. Und insofern geht es ja nicht um einzelne Personen, aber man kann natürlich von künstlerischer Seite her das auch so hochzüchten, dass man eigentlich möchte man dann nur Studenten, die man gar nicht mehr unterrichten braucht. Nicht aus Faulheit, sondern das ist eine logische Argumentation. Man nimmt die geeignetsten, das heißt im Idealfall sind die dann so gut, dass man mit denen ganz anders arbeiten kann, als im Sinne einer Gestaltungsausbildung. Kann sein.
Ich weiß von Leuten, dass denen die Absage erteilt wurde, eben weil sie keine Ausbildung mehr nötig haben. Also das gibt es ja auch.
Das gibt es auch, tatsächlich gibt es das auch. Das sind dann aber vielleicht, also ich weiß nicht, ich würde jetzt mal vermuten, dass es nicht unbedingt künstlerische Argumente sind, sondern die kommen vielleicht aus einem anderen Bereich. Das klingt mehr nach Gestaltung. Also nach, ja. Aber das gibt's. Auch das gibt's selbstverständlich. Ich sage ja, man kann das handhaben, wie man will. Aber es wird irgendwo auch eine Rolle spielen, dass die jungen Menschen fähig sind, das zu machen, was man auch anbietet. Insofern, nur dieses wollte ich ja sagen. Und das Seltsame ist eben, wenn man das ernst nimmt, was gerade die Künstler sagen, und wir reden jetzt hier von der Kunst und nicht unbedingt nur vom Design, wenn man das ernst nimmt, was die Künstler sagen, seit 130, 140 Jahren hat sich ja in Europa eine unglaubliche Abneigung gegen die Kunstakademien herausgebildet. Das Wort akademisch ist im Zusammenhang der Kunst ein Schimpfwort geworden. wenn man von einem akademischen Stil redet oder einer akademischen Auffassung, ist das negativ gemeint. Also, und woher kommt das? Wenn man sich die Zeugnisse anschaut, dann kommt das aus einem eigentlich sehr einfach zu verstehenden Wechsel. Der findet etwa zeitlich um 1800 statt in Europa und bedeutet einfach die Abwendung von den klassischen Akademien. Das ist im Übrigen nicht so, dass die Abwendung bedeutet, dass das nur Künstler wären, die selber persönliche Schwierigkeiten hätten mit der akademischen Ausbildung. Das ist eigentlich nicht damit gesagt unbedingt. Aber es ist so, dass man die Ausbildung, die vorher existierte, bis zum Klassizismus und vor allem unter aristokratischen Regimes mit Akademien, die ja alle aus dem Feudalismus kommen, als Akademien, als Erfindungen, dass das, was man dort lernte, den Künstlern nicht mehr genügt. Ja, man kann das einfach feststellen. Und da gibt es ein paar große Gestalten im 18. Jahrhundert, im späten 18. Jahrhundert, zum Beispiel Giovanni Battista Piranesi, ohnehin einer meiner Kronzeugen für zahlreiche Umbrüche der damaligen Zeit. Piranesi ist ein Architekturstudent, der von Venedig nach Rom reist und sein Leben in Rom verbringen wird. Und überall, jeden Stein von Rom kennt, jeden Stein von Rom vermisst, zeichnet und dann anfängt eine Rekonstruktion, eine imaginäre Rekonstruktion des antiken Roms zu realisieren. Und er selber publiziert diese Kupferstiche, die Zeichnungen arbeitet er um zu Kupferstichen mit seinen Söhnen und publiziert die als Bücher. Und er ist damit selbstständig. Er verdient genügend Geld, um als unabhängiger Künstler seine Arbeit machen zu können. Das heißt, er hat, glaube ich, auch eine handwerkliche Ausbildung, ganz typisch, war, glaube ich, auch Goldschmied. Also viele haben eine handwerkliche Ausbildung und er macht sich unabhängig. Und das ist was Neues. Eine zweite hybride Figur ist Francisco de Goya, der Hofmaler des spanischen Königs, der ja als eine Parallele, der führt eigentlich eine Doppelexistenz, wenn man so will. Er ist einerseits Hofmaler und auf der anderen Seite publiziert er Lithografien, Kupferstiche, wie wenn er als freier Künstler auf dem Markt ist. Und Goya hat zum Beispiel eine tiefe Abneigung gegen die Akademien, gegen die Kunstausbildung. Goya schreibt das auch, wie übrigens William Blake, auch in England, einer der großen romantischen Künstler, sagt: Man kann nichts lernen, was die Akademien zeigen, liefern. Es ist ein eigentlicher Hass gegen die Akademien. Man muss alles aus der eigenen Imagination entwickeln. Nur was der eigenen Einbildungskraft entspringt, hat Wert. Die Akademien gelten nur als Zuchtstätten von Dogmatik, von ästhetischen Mustern, von Kontrolle und von Zwang. Jeder Zwang wirke sich aber kontraproduktiv aus. Und vor allem auf die jüngeren Generationen. Das gibt es dann auch als Überzeugung, übernimmt das dann auch zum Beispiel Goethe in verschiedenen seiner Betrachtungen. Also diese Abneigung gegen die Akademie datiert aus der Zeit eines Umbruchs, einer Krise, nicht zufällig auch im Kontext der Französischen Revolution, wo eine andere Kunstpolitik entwickelt werden soll, richtet sich gegen die Ästhetik der Macht und die ästhetische Doktrin und so weiter. Gut, jetzt wollte ich Ihnen nur kurz im Sinne eines Zwischenspiels hier ich mache einen Kurzdurchgang durch diese zwei Seiten, die Sie bekommen haben, ausgeteilt, um Sie einfach hinzuweisen auf ein paar wesentliche Zusammenhänge. Und dann werde ich einzelne Teile noch ein bisschen vertiefen, um dann vor allem in Bezug auf Aktualität Ihnen ein Verständnis dafür zu verschaffen, was denn die neuzeitliche Kunstausbildung überhaupt bedeutet. Die Zettel liegen da vorn. Ja, diejenigen, die es noch nicht haben, kann man vielleicht rumgehen lassen. Da können Sie das auch schon notieren. Das ist selbstverständlich eine Auswahl, aber das ist eine typologisch organisierte Auswahl. Ja? Ich gehe nachher noch auf die Wortgeschichte des Wortes Akademie ein. Das Entscheidende ist zu verstehen, und ich bitte Sie hier wirklich Fragen zu stellen und sehr aufmerksam zu sein, wenn das nicht Ihnen einleuchten sollte. Das Schlüsseldatum ist 1563. Da gründet Giorgio Vasari die erste Accademia del Disegno in Florenz. Wieso heißt die Accademia del Disegno und was heißt Disegno? Das übersetzt man landläufig mit Design später, aber das ist nicht gemeint. Das Interessante für uns ist, Disegno heißt eigentlich Entwerfen. Also Zeichnen als Entwerfen, auch als konzeptuelles Entwerfen. Und meint die freien wie die angewandten Künste zunächst. Das heißt, wir haben im Ursprung eine Kunstausbildung, die eben auch eine Designausbildung ist, weil es diese Ausdifferenzierung damals noch nicht gab. Wieso gründet Giorgio Vasari im Auftrag der Medici in Florenz eine solche Accademia del Disegno? Giorgio Vasari war ja selber Maler, Architekt, Zeichner, Bildhauer, am Rande allerdings nur, also ein in verschiedenen Sparten arbeitender Künstler und vor allem war er der Kunstimpresario der damaligen Zeit in Florenz, hat also auch die öffentlichen Skulpturprogramme gemacht und die Aufstellungen, also das hat dann bestimmte Konsequenzen gehabt. Er hat die Uffizien entworfen und gebaut, damals Uffizien, heute ein Museum, damals Verwaltungsbehörde, deshalb Uffizien, also Office gemeint, entworfen als Architekt. Und er hat etwas außerordentlich Bemerkenswertes gemacht. Er hat die Lebensgeschichten der bedeutendsten Künstler der Zeit von Giotto bis in seine Gegenwart, bis Michelangelo, aufgeschrieben. Und das sind etwa die sogenannten Vitae, also die Leben, die Lebensgeschichte der berühmtesten Maler, Bildhauer und Architekten der damaligen Zeit. So heißt es, 4000 Seiten, glänzende Prosa, eigentlich der Ursprung der Kunstgeschichte. Es gibt keine Kunstgeschichte, die sich dem Leben einzelner Künstler vorher widmet. Und er beginnt die Kunstgeschichte mit Giotto, eigentlich mit Cimabue, dem Lehrer von Giotto. Ich sage das nur, damit Sie verstehen, wieso dann ausgerechnet Giorgio Vasari auch die erste Kunstakademie des neuen Typs gründet. Und dieses Buch übrigens, das, also Giorgio Vasari war wirklich eine große Figur, weil er wusste, man muss, wenn man etwas macht, worauf man aufbauen will, die Quellen selber fabrizieren. Es ist von heute aus nicht mehr möglich, Fiktion und Wahrheit bezüglich dieser Personen zu trennen, denn dort, wo es Unterlagen gibt, die sich archivalisch erhalten haben, kann man nachweisen, dass Giorgio Vasari ziemlich faktengetreu gearbeitet hat. Man weiß aber, über weite Strecken hat er auch einfach erfunden, was ihm passte, aber so, was Fiktion ist und was dokumentierbare Wahrheit, das ist eben nicht mehr so einfach zu sagen. Und das ist natürlich ein glänzender Trick, denn seit da bezieht man sich auf die Kunstgeschichte, das sind alles individuelle Heldengeschichten, wunderbare Anekdoten, und Giorgio Vasari hat das also fabriziert. Das, worauf er sich dann beziehen konnte. Und er wird nun beauftragt, eine Kunstakademie zu gründen. Und das hat einen ganz einfachen Hintergrund. Ich nenne das nur ganz kurz. Wenn Sie es nicht verstehen in der Kürze, dann intervenieren Sie bitte. 1525 ziehen die Barbaren aus dem Norden nach Rom. Rom wird geplündert, dem Erdboden gleichgemacht. Ein paar Jahre vorher schlägt Luther seine Thesen an, es führt zur Spaltung der Kirche. Das ganze 16. Jahrhundert von 1520 bis 1580 ist ein einziges Durcheinander und es gibt keine einheitliche Kunstdoktrin. Die Künstler machen, was sie wollen, individuell. Später sagte man dem Manierismus und in der Kunstsoziologie ist das die Epoche, in der das moderne Künstlersubjekt als ein vereinzeltes, nur sich auf sich beziehendes entsteht. Als Dispositiv, jetzt nicht im biologischen Sinn, aber kulturell. Künstler ist seit dem Manierismus jemand, der sich auf seine eigene Sicht beruft, auf seine eigenen Erfahrungen, auf den individuellen Aspekt und nicht den allgemeinen. Und nun ist es so, da gab es in der katholischen Kirche ein Konzil, das berühmte Tridentinum, das Tridentinische Konzil in Trient, über 15 Jahre abgehalten, also nicht kontinuierlich, aber immer wieder mit Zusammenkünften, Symposien und so weiter. Und dieses Tridentinische Konzil formulierte mit großer Anstrengung dann auch eine Kunstpolitik, eine einheitliche Kunstpolitik. Und man wollte damit die Künstler wieder verpflichten, statt ihren individuellen Schrullen nachzugehen, sinnvolle Arbeit für die Öffentlichkeit zu leisten, das heißt für die Ästhetik der Machthaber zu arbeiten, um es ganz deutlich zu sagen. Und Giorgio Vasari gründet die erste Accademia del Disegno als eine Schmiede, der Künstler, die wieder auf die Macht verpflichtet werden. So einfach ist das.
Also war das dann in der Hand, diese Akademie in der Hand der katholischen Kirche?
Nein, ich sage das nur, das war, die Akademie wurde ja vorher gegründet. Das Tridentinische Konzil endete ein paar Jahre später, wirklich. Und daraus resultierte eine Kunstdoktrin, die dann wirklich wieder bestimmte Dinge festlegte, zum Beispiel, dass die katholische Kirche eben nicht mehr gegen das Bilderverbot also anrennen musste, weil das haben die Feinde erledigt, also diese ganzen Barock als eine Multimedialität, als ein Gesamtkunstwerk, als ein Theater des Heiligen, als eine Umschmeichelung der Sinne unter Einsatz aller bildlicher Mittel, das war im Tridentinischen Konzil festgelegt. Und da hat die katholische Kirche plötzlich auch wieder die Künstler beschäftigen können mit großen Aufgaben. Giorgio Vasaris Akademie war nicht gedacht für diesen Zweck, aber es war als ein Einheitsmittel genau zur Disziplinierung der Künstler im politischen Sinn, so wie es die katholische Kirche mit dem Barock im theologischen Bereich machte. Und dann gingen die Bereiche ohnehin ineinander über, gerade auch mit Vasari selbst. Also das muss man als Einheit sehen, aber beides, die Akademiegründung von Vasari wie das Tridentinische Konzil mit der dann später Barock genannten Kunstpolitik, sind beides Ausdrucksformen desselben Prozesses, nämlich den Künstlern wieder ein Forum des Allgemeinen zu geben, um es jetzt so zu formulieren, oder anders gesagt, um sie zu disziplinieren. Und wenig später wird dann durch Federico Zugari in Rom die Lukas-Gilde dann in eine moderne Kunstakademie umgebildet. Was das heißt, sage ich noch. Und dann werden im 16. und vor allem im 17. und vor allem im 18. Jahrhundert, aber sagen wir 17. Jahrhundert, werden unglaublich viele polytechnische Schulen gegründet, vor allem in Frankreich und England. Und ich habe hier nur die Deutschen dann, die etwas später waren, Prag, Wien und Karlsruhe zum Beispiel und weiteres. Also die gerade der Absolutismus mit der Gründung von, also die ganze Durchführung der Manufakturen etc., die Gründung der polytechnischen Schulen, wo dann die Künste als Entwerfen bis hin zu Ingenieurwissenschaften und zur Architektur und so weiter gepflegt wurden. Da gab es natürlich königliche Porzellanmanufakturen, alles mögliche an Gegenständen wurde halt auch im Design eingeübt. Und das ist so eine Situation, die sich aufrechterhält bis zur Französischen Revolution, kann man sagen. Und dort müssen Sie wissen, dass also die ganze Möglichkeit, eine Schule zu besuchen, war natürlich beaufsichtigt von Jurys oder auch die Herstellung der Kunstwerke, nicht nur des Designs, sondern die Kunstwerke, das war so organisiert. Unter Ludwig XIV. im 17. Jahrhundert beginnt das 1660er Jahre durch Charles Lebrun und einen Kulturimpresario. Und der bildet eine Jury und macht jährlich für ganz Frankreich eine Gemäldeausstellung. Ja? Das, was dann später dann im Louvre stattgefunden hat. Eine Gemälde, das sind die sogenannten Salons. Einmal im Jahr gibt es einen Salon, das ist die Ausstellung, und dort können die Künstler nicht hingehen und die Bilder zeigen, wie sie wollen, sondern das macht die Jury. Und jetzt ist es so, wer also die Akademie mit Erfolg absolviert hat und in einem solchen Salon durch ein Werk auffällt, der hat eigentlich ausgesorgt. Der kriegt dann die Aufträge von der Aristokratie. Wer nicht in dieses Schema passt, der hat es damals nicht nur schwer gehabt, es war nahezu unmöglich, Bilder zu produzieren, mit Ausnahme des, was ich schon sagte, wenn jemand halt versuchte, über Antiquitätenhändler irgendwie Bilder an den Mann außerhalb der Aristokratie zu bringen. Aber die Salons waren Instrumente der Kontrolle, sie waren eine Auswertung der Akademieleistungen, das wurde sehr scharf beobachtet. Die Aristokratie legte eigentlich durch ihre Voten den Geschmack fest. Lebrun hatte die Aufgabe, dann auch in die Akademien hineinzuwirken, dass die Künstler so ausgebildet werden, dass es den Auftraggebern dann gefällt. Das war über lange Jahrzehnte kein Problem, denn man konnte als Künstler dann sehr, sehr viel Geld verdienen damit. Ich halte das auch nicht für korrupt, das System war halt anders, ja. Das hat damit nichts zu tun, aber die Künstler mussten sich anpassen den Erwartungen der Auftraggeber, der potenziellen Auftraggeber, die noch eine überschaubare Gruppe waren, die dann also da durchgingen, natürlich mit ihrer ganzen aristokratischen Arroganz, das können Sie sich ja leicht vorstellen, wie das in Frankreich dann funktioniert hat, speziell in Frankreich. Und dieses Also diese Akademien waren dort hochgradig kontrolliert. Nun, in England beispielsweise war es anders, weil ja die Gesellschaft anders war, aber trotzdem waren dort auch die Akademien entsprechend kontrolliert. Also die Akademien waren eigentlich diejenigen, die zuverlässig die Künstler auswählten, um hier die Leistungen sicherzustellen, die dem Geschmack und dem Bedürfnis der Öffentlichkeit entgegenkamen. Es gab eben noch nicht diesen freien Markt, wo jeder machen konnte, was er wollte. Man konnte das schon, zum Beispiel William Blake hat ja nur gemacht, was er wollte, hat dann selber Bücher publiziert. Ja, also das heißt, das sind dann Medien. William Blake hat gezeichnet, aquarelliert, hat Texte geschrieben, Texte illustriert und Bücher publiziert. Das ging, aber das war eben, ein Künstler musste dann auf die großen Formen verzichten, also auf diese 12 mal 18 Quadratmeter großen Historienbilder zum Beispiel. Das war nicht möglich. Und da führte er eine bescheidene Existenz am Rande der Gesellschaft. Ökonomisch konnte wenig Geld verdienen. Wenn man dazu bereit war, dann war es das durchaus möglich, ja, in England zum Beispiel, eine Nischenexistenz zu führen. Bitte sehr.
Und wie waren denn solche Akademien in sich strukturiert? Also gab es dann Lehrer, die dann die Schüler gefördert haben, die sie wollten? Oder
ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich kann sie auch jetzt beantworten, weil ich, wie gesagt, hier, mir ist es ganz recht, wenn Sie fragen, dann kann man diese Aspekte vornehmen, denn es ist ja keine systematische Geschichte. Sie sollen im Grunde einiges im Kopf behalten. Ich wäre später wahrscheinlich noch darauf eingegangen, aber schieben wir das mal dazwischen. Wie kommt es überhaupt, oder was heißt eigentlich Akademie ursprünglich? Und dann werde ich gleich darauf eingehen, weil das der Hintergrund ist dann bis dort. Also Akademie hieß nahezu alles. Also schon im späten Mittelalter war das Wort Akademie ein Modewort. Ja? Und wenn man also dann hört, wie sagen wir im 16. Jahrhundert, zum Beispiel Zielinski erwähnt immer die Akademie der Freunde, die durch Giacomo della Porta gegründet worden ist in Neapel, und dann ist man sehr beeindruckt vor allem wegen des Programms, also denn in diese Akademie dürfte nur aufgenommen werden, das war so der Rückkehr zur ernsthaften Geheimwissenschaft, die wurde dann auch übrigens typischerweise auch verboten. Genau diese Akademie von Giacomo della Porta wurde verboten, die Akademie der Freunde, denn dort war die Aufnahmebedingung, dass man konnte nur aufgenommen werden, wenn man einen Gedanken artikulierte, von dem die anderen ausgingen, dass er noch nicht gedacht worden sei vorher. Und deshalb wurde die Akademie verboten, weil das ist gefährlich. Da kann ja was Neues zustande kommen. Die meisten Akademien waren gar nicht daran interessiert. Nun sage ich das aber deshalb, weil zu der Zeit, als Della Porta seine Akademie gegründet hat, gab es in Italien etwa 6.000 Akademien. Das heißt, wenn drei Leute sich zusammengefunden haben, Kaffee getrunken haben und über etwas diskutiert haben, haben sie sofort eine Akademie gegründet. Das war eine komplett inflationäre Angelegenheit. Erstmal. Also das hatte eine Verbreitung, die kann man sich nicht mehr vorstellen. Das war natürlich noch nicht die feudalistisch kontrollierte Akademie, sondern das waren einfach Zusammenschlüsse. Da waren auch humanistische Zusammenschlüsse natürlich dort gemeint. Es gab natürlich das auch auf einer viel höheren Ebene, nämlich auf der Ebene der Studia Generalia, das eine Initiative der Humanisten war, weshalb dann Akademie und Universität halt fast synonym wurden. Aber das war die ernsthafte Wissensebene. Das heißt, es gab also Gründungen von Vorlesungen, Vortragsclubs, Debattierclubs. Man hat Theaterstücke inszeniert oder Vorlesungen abgehalten oder auch Zeichenunterricht genommen. Und da gab es auch Akademien, weiß man, einzelner Künstler, zum Beispiel Baccio Bandinelli. Von dem weiß man das deshalb, weil er immer so ein Großmaul war und dann alles. Also man ging ins Atelier von Baccio Bandinelli und nahm Zeichenunterricht. Er stellte dann eine Statue hin und da wurde gezeichnet und er ging rum und kommentierte das. Und dann hat man geredet, irgendetwas diskutiert und das war eine Akademie. Jetzt, um Ihre Frage ganz konkret zu beantworten, eine solche freie Akademie außerhalb der staatlichen Schulen, die gab es ja nur zum Teil. Ja? Also es gab halt ganz viele freischwebende Akademien, die mussten sich ja irgendwie finanzieren. Deshalb fand entweder dieser Unterricht, meist war das Zeichnen, und zwar meistens Aktzeichnen. fand statt entweder im Atelier des Künstlers und man musste den Künstler für diesen Unterricht bezahlen, direkt oder indirekt, das ist egal. Ja? Und dann war natürlich klar, also da wurde erstmal jeder aufgenommen, wenn er gut zahlte, so war das Kriterium. Oder es fand im Haus eines Mäzens statt, die Akademie. Also das war dann das entwickelndere Modell, ein Mäzen stellte sein Haus oder seinen Garten zur Verfügung und beauftragte dann einen Künstler, zahlte dann einen Künstler, um für die Leute, die er einlud, hier etwas möglich zu machen, auch Aktzeichen oder Gespräche. Zum Beispiel gab es eine der ersten, also eine der ganz wichtigen in Florenz, in den Boboli-Gärten war das eine Zeit lang eine solche durch die Medici ermöglichte Akademie, wo also Künstler bezahlt wurden und dann Freunde und andere eingeladen wurden, also durch mit Philosophen Gesprächen durch den Garten zu spazieren oder Akt zu zeichnen, Skulpturen zu zeichnen und so weiter. Das heißt, in diesen Zusammenschlüssen war das Finanzierungsargument das Wichtigste. Jetzt bei allen institutionell irgendwie gearteten Zusammenschlüssen gab es auch schon Aufnahmeprüfungen. Diese Aufnahmeprüfungen hat man dort aber, weil das ja nun nicht wie bei uns, man darauf keine Rücksicht nimmt, natürlich hat man dort auch auf die Vermögensverhältnisse Rücksicht genommen. Also man braucht halt ab und zu auch ein paar zahlungskräftige Studierende oder mit zahlungskräftigem Hintergrund. Und da wird man dann vielleicht etwas großzügiger die künstlerischen Eignungen bewertet haben. So, aber grundsätzlich gab es das und In die Akademien muss man sich also im Grunde dann als sehr reduzierte Programme vorstellen. Das ist ganz interessant, wenn man sich die Tätigkeiten oder die Unterrichtsprogramme klar macht, dann waren die Akademien zentrieren sich wirklich um den Akt, die menschliche Figur. Da stand im Zentrum. Zeichnen, Theorie gab es kaum. Also es gab dann Gespräche, aber jeden Tag Akt zeichnen, unglaublich, jeden Tag Akt zeichnen. Naturstudien natürlich, Studien von Tieren und so weiter. All dieses, so das ganze Repertoire, was man für den Kult des Körpers braucht, naturalistisch, das wird eingeübt und dann lernt man auch Komposition etc. Und oft waren diese Akademien natürlich, also die hatten auch eine zweigeteilte Struktur, wie das bei uns auch der Fall ist. Also entweder kamen die Leute, die dort direkt ausgebildet wurden, oder oft aber auch eben Leute, die aus dem Handwerk schon kamen, das heißt, die schon bestimmte Dinge konnten. Ist Ihre Frage damit ungefähr beantwortet? Ja, das ist gut, dann will ich es nochmal versuchen so zu beantworten, wie Sie es auch jetzt fragen. Das ist nicht ganz einfach zu beantworten, wenn man das jetzt generell macht. Man müsste da in die einzelnen Schulen reinschauen, aber es ist ganz eindeutig so. Handwerkliche Ausbildung ermöglichte große Künstlerbiografien. Große Künstlerbiografien waren solche, die Projekte realisierten. Das waren nicht unbedingt diejenigen, die lehrten in solchen Akademien. Also ein Bernini zum Beispiel, der halb Rom dann umgebaut hat, der hatte keine Zeit, an Akademien zu unterrichten. Leonardo da Vinci hat selber eine Akademie gegründet, aber auch eine hermetische aus philosophischem Interesse. Michelangelo hat nie unterrichtet an einer Akademie. Ja, hatte anderes zu tun. Das heißt, man muss von daher zur Kenntnis nehmen, dass in der damaligen Zeit, im 16. Jahrhundert, 17. Jahrhundert, erst nach und nach die Künstler in diese Unterrichtstätigkeit der Akademien hineingingen. Und nicht keineswegs eben alle. Und dann war natürlich auch so, dass diese Künstler sich dann die Bewerber aussuchten oder die zum Teil ja auch mitbrachten, denn die hatten ja auch immer Projekte laufen, Bauplätze, alles Mögliche und selber noch Handwerksbetriebe außerhalb und die brachten dann ihre Leute auch in die Akademien rein, die sie ausbildeten. Daraus ging dann das Meisterklassensystem hervor. Und das Meisterklassensystem ist eigentlich ein sehr autokratisches im Grunde. Also das bei Akademien auch heute noch wird man in eine Klasse aufgenommen. Ja? Also wenn man, oder anders gesagt, wenn man den Kontakt hat zu einem Meister, der überzeugt ist, dass man eine Ausbildung braucht an einer Akademie, dann wird er dafür sorgen, dass man reinkommt. So. Das ist ganz gewiss so. Ich habe das ja auch noch, also ich meine, an der selbst an der Hochschule für angewandte Kunst in Wien war das ganz klar, bei den Architekturmeisterklassen, wo es drei gab, da gab es zwar koordinierte Termine für diese Feststellung der Eignung und es gab so gewisse Vorschriften, die also die verschiedenen Meisterklassen über und auch Sparten übergriff, aber entscheidend war das Votum der Meister selbst. Also wenn ein Meister ablehnte oder jemanden unbedingt wollte, dann konnte er den aufnehmen, auch wenn irgendjemand sagen konnte, aber diejenige Person erfüllt die formalen Bedingungen des allgemeinen Aufnahmeverfahrens nicht. Das ist das System der Meisterklassen. Das beginnt aber erst langsam. Man muss verstehen, die Akademien sind eigentlich zum Teil auch eher so Nebenverdienste von Künstlern wie Volkshochschulen oder Abendkurse. Also wie klassische Zeichenakademien oder Schulen für Gestaltung Abendkurse machen, gegen weit geringeres Geld natürlich, gab es oft diese Akademien auch in dem Bereich einer allgemeineren Vermittlung. Und erst mit der Zeit bildete sich dann ein eigenständiges Ausbildungsprofil eigentlich heraus. So, ich hoffe, dass das mehr jetzt in die Richtung geht.
Dass war das gleich erfolgreich? Also kann man sagen, dass dann auch direkt Leute, also Künstlerpersönlichkeiten daraus hervorgegangen sind?
Ja, das kann man sagen. In Italien war das der Fall an verschiedenen Orten. Aber da müsste ich Sie einfach verweisen auf die, ich glaube, es ist dann schlauer, ich gebe Ihnen einen Literaturhinweis, denn das ist von Ort zu Ort verschieden. Es gibt aber diese Vorstellung, zum Beispiel die Gebrüder Garacci, große Maler des Barock in Italien, die gingen aus einer Akademie hervor, haben dann selber wieder akademisch gelehrt in Bologna. Also das gibt es durchaus. Also wie das aber so aussah, also wie man zu verschiedenen Zeiten sich eine Akademie wählte in Europa, das ist ganz seltsam. Akademien hatten einen bestimmten Status, man hat auch etwas gelernt und man konnte auch etwas tun, aber auf der anderen Seite gab es da also ganz auch ziemlich desolate Zustände, sodass eigentlich meistens in Kombination mit der Weiterbildung des Handwerks die Akademie erst zum Erfolg führte. Das war übrigens etwas, was ich vergessen habe, Ihnen vorhin zu sagen. Das ist nicht so, dass man in der Akademie alles lehrte, sondern in der Akademie lehrte man bestimmte Dinge, die für die höheren, also Ansprüche genügen sollte. Also wie gesagt, das Zeichnen stand einfach im Zentrum, das Entwerfen. Man war wirklich der Meinung, jemand müsse eine ideelle Sicht entwickeln können und die dann auch aufs Papier bringen. Also diese Art Zeichnen und Entwerfen stand im Zentrum. Der Kult der menschlichen Figur, des Lebewesens, das war ja so, alle diese Ausbildungen waren ja hierarchisiert, wenn ich das schnell noch sagen darf. Das war bei allen Akademien so, obwohl das nicht abgesprochen war, das ergab sich aus den Aufnahmen, aus der Wertschätzung der Kunst. Die unbelebte Natur, das war ja das, was die Holländer gemacht haben als demokratische Gesellschaft, das ist ja auch, das gibt ja wenig her für literarische Bedürfnisse, ja. Also diese Landschaftsbilder, schauen Sie sich mal 200 holländische Landschaftsbilder an aufs Mal, spätestens beim zweiten Saal beschleunigen Sie den Schritt im Museum. Es sei denn, Sie seien spezialisiert auf bestimmte technische Aspekte und gestalterische Aspekte, aber so grundsätzlich für den Bildkonsumenten ist das ein repetitives Programm. Die unbelebte Natur rangierte unten, deshalb begann man mit dem Zeichnen einzelner Gegenstände. Das ist übrigens etwas, was dann bis in die Abstraktion, in Anführungszeichen, galt im 20. Jahrhundert. Zeichnete man dann nicht mehr Gegenstände nach der Natur, sondern elementare geometrische, zum Beispiel den Würfel, ja, oder die Pyramide, die Fläche, den Rhythmus und all dieses, das ist das, was man dann lehrt als Grundlage. Das ist aber immer noch die unbelebte geometrische und dort die unbelebte natürliche Natur, die organische Natur. Das war unten. Dann kam das Studium der Tiere, ja. Die Tiere zeichnen zu können, in ihrem Bewegungsablauf erfassen zu können, das war dann schon höher. Dann gehörte natürlich dann kam sozusagen die Umwelt des Menschen und dann kam die menschliche Figur, das stand ganz oben. Der menschliche Körper war also herausgehoben aus der Welt der Lebewesen, war höher rangiert als die Tiere und deshalb lernte man dort oder meinte man müsse das alles vermitteln und im Zusammenhang lernen, Akt zeichnen etc. Und das, was man dort lernte, das wandte man dann an in einer inhaltlichen Komposition. Das heißt, nicht der Akt selber, sondern die Illustration oder die Neukonzeption eines christlich-humanistischen Themas, zum Beispiel eine Allegorie, ein Sinnbild oder ein Historienbild. Dort wurde das dann angewandt. Vielleicht erinnern Sie sich auch an diese unglaubliche Zeichnung von Leonardo da Vinci als Entwurf, die Anghiari-Schlacht. Das war so ein Historienbild, wo dann die Pferde sich aufbäumen und die Krieger da also im Geschehen gezeigt sind. Das wäre die Anwendung all dieser Kenntnisse im höchsten, das war die höchste Bildgattung, das Historienbild, die Allegorie. Also das lernte man an der Akademie, entwerfen, komponieren, verfeinern der Technik, und parallel dazu blieb man oft oder ging man in eine handwerkliche Lehre. Also die ganzen Werkkenntnisse wurden nicht unbedingt an der Akademie vermittelt. Es gab über ganz lange Zeit gab es also eine Kombination, dass man eine Lehre machte bei einem Handwerksmeister in einer Werkstätte und gleichzeitig in die Akademie ging für diese höheren Entwurfsprozesse. Das war eigentlich die Aufteilung. Später haben die Akademien das dann zum Teil integriert, dann kamen die ganzen technologischen Herausforderungen dazu und so weiter. Also das wäre der Hintergrund. Jetzt die Differenzierung bitte ich Sie, wenn Sie sich das notieren wollen. Das beste Buch ist von Nikolaus Pevsner, Pevsner. Das hätte ich eigentlich auf diesen Zettel schreiben können. Also es ist etwas didaktisch etwas unterernährt, dass ich das nicht auf dieser Rückseite noch geschrieben habe. Nikolaus Pevsner, P, also ein starkes P wie Paul, Pevsner, Pevsner. Pevsner. Ja, anschreiben. Nikolaus Pevsner, Die Geschichte der Kunstakademien heißt das Buch. Die Geschichte der Kunstakademien. Es gibt es auf Englisch, ist es im englischen Original. Pevsner war ein Emigrant, der in den USA gearbeitet hat. Academies of Art, Past and Present, Cambridge University Press 1940, und es gibt eine deutsche Ausgabe in München, das dürfte vielleicht Kindler Verlag sein, 1986. Ich weiß im Moment nicht, ob das Buch im Buchhandel erhältlich ist, aber es ist das Beste. Also die Originalausgabe erschien 1940. Und es ist auch ein eigentlich Pevsner, der ja viel über Designgeschichte auch gearbeitet hat im Übrigen. Nikolaus Pevsner hatte eigentlich vor, auch dasselbe dann zu ergänzen mit einer Darstellung der Architekturausbildung. Das hat er dann leider nicht gemacht. Das ist das Beste, was es gibt. Da haben Sie auch den internationalen Vergleich, da haben Sie die Städte drin, die lokalen. Also ich glaube auch gerade mit Ihren Fragen, die ich nur sehr pauschal beantworten konnte, weil ich kein Spezialist bin für diese also Ort, Landschaft der Ausbildung im 16. oder 17. Jahrhundert, da finden Sie viel Material drin. Da haben Sie auch eine Kurzbeschreibung der einzelnen Curricula, der Unterschiede und so weiter. Und Sie werden dann sehen, dass also offensichtlich die Kunstausbildung international einen anderen Stellenwert bekommt, als das Handwerk das früher hatte. Das ist eigentlich das Wichtigste. Die Werkstätte, das Handwerk, das Angewandte. Dann entstehen die Akademien, die nun eine einheitliche Ästhetik verfolgen. Und nun passiert Folgendes. Im 18. Jahrhundert beginnend und im 19. Jahrhundert Industrialisierungsprozesse. Das heißt, Technologieerfindungen vom Webstuhl über die bis zur Lochkarte und Dampfmaschine davor natürlich, gibt es nun eine industrielle Erzeugung von Gütern, für die es keine Künstler und Gestalter mehr braucht. Faktisch. Das ist auch eine Produktion für die Massengesellschaft. Und nun entsteht der nächste Schritt. Also vielleicht sagen wir Folgendes, ich mache mal eine Zwischenrekapitulation. Entstehung der Kunstakademien durch die Krise des Allgemeinen im 16. Jahrhundert. Es gibt nur noch Individuelles. Also erste Etappe war 16. Jahrhundert, Gründung der Akademien, um wieder eine einheitliche Ästhetik zu entwickeln und diese individuelle Zersplitterung aufzuheben, die Künstler auf die Ästhetik der Macht zu verpflichten. Im 17. Jahrhundert gibt es im Absolutismus, vor allem Frankreichs, eine Perfektionierung der Kontrolle über die Kunstakademie. Es gibt gleichzeitig eine Verfeinerung der Ausbildung im Hinblick eben auf das Historienbild, die Allegorie. Die ganzen Ausbildungen sind zentriert auf den menschlichen Akt und seine Stellung in verschiedenen historischen, thematischen Zusammenhängen. Dritte Phase ist die Abneigung der Künstler um 1800 gegen die Kunstakademien. Also plötzlich melden sich Dissidenten, die ein viel stärkeres Gewicht bekommen. Die sagen, die eigene Fantasie macht's, nicht die Ausbildung. William Blake, Goya, Piranesi. Ja? Abwendung von der Akademie. Dann vierte Etappe, Industrialisierung und Massenproduktion durch bestimmte Erfindungen im 19. Jahrhundert. Und dann passiert Folgendes. Ja?
Wann entstanden, das steht glaube ich nicht drauf, die erste Akademie in Deutschland? Also nicht
Ja, also die Kunstakademie, die erste Kunstakademie, das kann ich Ihnen auf Anhieb nicht sagen, aber bei Pevsner steht es sicher drin. Ich weiß, dass die erste Akademie der Wissenschaften wurde von Leibniz gegründet in Berlin. Und zwar um das Jahr 1600. Die erste Kunstakademie bin ich überfragt, aber Düsseldorf ist 300 Jahre alt. Das war eine der frühen, also ungefähr in die Zeit fällt das. Vorher kann es nicht gewesen sein, weil das die Entwicklung nicht war. Man muss die Geschichte des Absolutismus studieren. Solche prominenten Akademiegründungen, die ja anders waren als die kleinen Zusammenschlüsse in Italien, ja, wo natürlich die Künstler, es gab auch sehr viel mehr Künstler in Italien, das ist ja klar. Die Auftragslage war eine andere. Sehr viele sind dann auch emigriert in andere Länder. Zum Beispiel hat ja, also der Bau von St. Petersburg waren ja vor allem italienische Architekten. Ja, das sind fast ausschließlich italienische Architekten. Das war nun allerdings auch ein besonderer Fall, weil Petersburg ja auf dem Reißbrett geplant wurde. Seltener Fall einer perfekt geplanten, wunderbar ausgeführten Stadt. Das waren alles italienische Architekten. Also das heißt, in Deutschland muss man schauen, wo die Verhältnisse so waren, dass das durch Fürsten gefördert wurde. Also Hessen-Nassau, Kassel zum Beispiel, hatte eine frühe Kunstakademie, die es ja auch noch gibt. Aber ob jetzt die 350 oder 380 oder nur 320 Jahre alt sind, das kann ich Ihnen nicht sagen. Aber das ist die soziologische Struktur. Ja? Nur Fürsten können das möglich machen. Diese Art Akademie, nicht die kleinen Zusammenschlüsse, in Italien ist das ja alles anders, dort ist das ja alles aufgesplittert und regionalisiert, aber die eigentlichen fürstlichen Gründungen der Akademien, natürlich am prominentesten Frankreich, aber auch in Deutschland, die sind eben abhängig von diesen Fürstentümern, Herzogtümern und so weiter. Und das sind alles fürstliche Gründungen, denn das sind nun die Plattformen, die geschaffen werden über das Handwerk hinaus, jenseits des Handwerks. Ja? Die haben also... Die haben natürlich auch Fördermittel, das ist auch so ein Punkt. Da steckt dann auch Fördermittel drin. Das gilt auch für die Wissenschaften. Ja, wer dann aufgenommen wird, der muss dann nicht bezahlen, sondern wenn man sagt, er hat eine Begabung, bekommt er auch ein Stipendium. Das gelingt zuweilen auch, Leuten, die aus ganz armen Verhältnissen kommen. Legendär im Bereich der Philosophie ist ja die Geschichte, die mit dem jungen Fichte, dem Philosophen, gemacht worden ist. Der kleine Fichte war ein Bauernsohn und Schweinehirt. Als Junger, das war dann folgende Geschichte erzählt, der kleine Fichte hütet also die Schweine als Zehnjähriger und dann kommt der Herzog vorbei in der Ortschaft, wo die gewohnt haben, ich glaube, das war schon Jena, und er wollte eigentlich an eine Predigt gehen, eines Pfarrers, an dem ihm sehr lag und durch technische Umstände und so, durch betriebsbedingte Störungen heißt es bei der Deutschen Bahn, ist er nicht rechtzeitig eingetroffen und hat dann diese Predigt verpasst und war dann etwas traurig, hat sich beklagt irgendwo, also dass er da leider das verpasst habe. Und dann hat jemand ihm gesagt, ach, das macht doch nichts, holen Sie mal den kleinen Fichte vom Feld, also oder wo die Schweine hütet, also vom Bauernhof, holen Sie mal den kleinen Fichte, der kann Ihnen haargenau erzählen, was der Herr Pfarrer gesagt hat. Dann hat er den kleinen Fichte geholt und er hat ihm die Predigt runtergeredet, ja, also im Maßstab 1:1. Und dann hat dieser Landesfürst gesagt, diese Begabung muss gefördert werden. Da hat ihn sofort gesagt, also Schweinehüten soll ab sofort ein anderer, das kann auch jemand anderes und du kommst mit. Und das wurde dann zum einem der berühmtesten Philosophen Deutschlands im 18. Jahrhundert. Also dieses Schema, das gibt's, das wäre typisch die Aufgabe der Akademien. Ja? Denn sie müssen eines müssen Sie wirklich verstehen, auch Ludwig der 14. und diese ganzen Könige, also auch in Deutschland, also Friedrich der Große zum Beispiel im 18. Jahrhundert, das waren intellektuelle Titanen, das kann man mit den heutigen Königshäusern nicht vergleichen, bitte, ja, also das ist eine andere Welt, das waren noch die alten Herrscher wie Rudolf II. In Prag, ein Förderer der Wissenschaften, der selber von den Wissenschaften etwas verstanden hat. Auch im Unterschied zum politischen System heute haben die wirklich auch dort geforscht, gearbeitet, Sprachen gekonnt, Musikinstrumente gespielt, komponiert, geschrieben zum Teil. Nicht wahr? Also Friedrich der Große hat auch Voltaire, als der verfemt war in Frankreich, nach Berlin an den Brandenburgischen Hof geholt, als Freigeist. Und das sind so die Kaliber, die auch eben die Akademien gründen und Plattformen wirklich der Beförderung. Vorurteilslos, es ist nicht so. Es ist nicht so, wie uns die Französische Revolution einreden will, dass der Fortschritt nur aus der Demokratisierung kommt und die Aufklärung mit Demokratie identisch wäre. Das ist nicht so. Es gibt zu Recht einen Ausdruck des aufgeklärten Absolutismus. Und diese Förderer waren ja auch, die gingen ja sogar so weit, dass sie die eigentlich viel stärker als andere die Religionsfreiheit einführten. Ja. Also zum Beispiel hat ja Friedrich der Große auch die Religionspflicht abgeschafft, und dieser berühmte Spruch, jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Ja? Das war, ich meine, das kann man ja heute auch in Erinnerung rufen, das gab es in Deutschland vor 200 Jahren schon ganz prononciert und dann wirklich durch denjenigen, der hätte mit der Geheimpolizei oder was auch immer das ersticken können auf Forderungen von klerikalen Kreisen, dass er jetzt doch diese Freigeister aus Frankreich wieder los wird und die ganzen geflohenen Hugenotten wieder zurückschickt und die Juden nach Wien natürlich, ja, die dort auch emigriert sind zu Zehntausenden schon im 18. Jahrhundert. Das war einer der wichtigsten Aspekte der Gründung, also der Ausweitung Berlins, waren die Emigration der Juden aus Wien nach Berlin. Also auf die Forderungen, da jetzt in diesem Melting Pot Berlin wieder Ordnung zu schaffen, hat dann der Friedrich der Große nur trocken gesagt, jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Also jeder soll glauben, was er will. Toleranz-Edikt könnte man das nennen. Also das sind diese Kaliber, die diese Akademien befördern. Nun sind aber genau diese Akademien dann nicht mehr in der Lage, dieses Problem der Massenproduktion und der Industrialisierung zu bewältigen. Das ist das Entscheidende. Dort kommen plötzlich aus ganz anderen Bereichen die Innovationen. Und das ist zum Beispiel, leider haben wir keine Zeit hier, aber in der Architektur ist es ganz schön zu sehen, die radikale Architektur des 20. Jahrhunderts, ja, beginnend mit Gropius, Le Corbusier, eigentlich eine Generation vorher bei Peter Behrens, diese ganzen Radikalitäten einer neuen Formsprache, ist eine bewusste Abwendung von den Architekturakademien. Die Architektur, wie sie existiert, als eine Kunst, als eine Architekturkunst Ende des 19. Jahrhunderts, ist vollkommen unfähig, der damaligen Zeit ein Gepräge zu geben. Aktiv. Das ist so, die Architekten, die sitzen halt in ihren Fakultäten der Akademien und sie lernen, im historischen Stil zu entwerfen. Deshalb, und die Akademien führen dann Wettbewerbe durch, das haben übrigens sehr viele gemacht, nördlich der Alpen, Wettbewerbe. Die besten Studenten kriegen dann einen vierjährigen bezahlten Aufenthalt in Rom. Dann gehen sie nach Rom und dort lernt man also nicht moderne Architektur. Da kommt man auch nicht auf die Idee, das ist dort auch nicht zwingend. Also dann perfektioniert man diesen historischen Stil. Wenn Sie die Wettbewerbsentwürfe anschauen, von Ende des 19. Jahrhunderts zum Beispiel bis zum Völkerbundspalastentwurf in Genf oder bis zum Palast oder bis zum Gebäudewettbewerb der Sowjets in Moskau in den 30er Jahren, sehen Sie, dass die radikale Architektur-Avantgarde sich nicht auf die Architektur der Akademie bezieht. Im Gegenteil, ich sage, die Beaux-Arts, die Architektur der schönen Künste ist tot und wir zerstören die noch. Und oft sind ja die, leider sind beim Völkerbundspalastentwurf in Genf geht es noch einigermaßen, aber zum Beispiel ist ja dann in der Sowjetunion absolut deutlich geworden, dass der reaktionärste Entwurf realisiert wurde und dann war allen klar endgültig, dass die Sowjetunion nicht mehr der Ort ist, der Avantgarde-Kunst wie 10 Jahre früher noch, Mitte der 20er Jahre. Diese ganzen Architekten, die beziehen sich auf die Ingenieurleistung, sie beziehen sich auf Brückenbau, sie beziehen sich auf technologischen Bau, sie beziehen sich auf die Silo-Architektur, auf alles Mögliche, aber nicht auf das. Das sind ja Dinge, die in den Architekturfakultäten gar nicht da waren. Daran kann man am besten illustrieren, wo die alten Akademien an ihr Ende kommen. Nämlich als zeitgemäße Orientierungsmittel der Ausbildung für Zwecke in der Industriegesellschaft. da sind die traditionellen Akademien vollkommen unfähig. Deshalb werden immer wieder Neugründungen gemacht, die diesen Bereich ersetzen. Und deshalb ja auch, also das ist jetzt ganz leicht zu verstehen und ich will das aber methodisch Ihnen auch klar machen. Ich erzähle ja diese Geschichte, weil ich glaube, dass vieles eingewoben ist in einer tiefen Grundierung, die auch eine Kunsthochschule für Medien mitträgt und möglich macht. Das ist ganz klar. Ich riskiere auch wieder Verkürzungen, bitte das zu überdenken, aber typologische Verkürzungen. Die Akademie in Düsseldorf, die seit 300 Jahren existiert, ist eine, die mit ihrem gloriosen Rektor Lüpotz natürlich auch eine Figur gefunden hat, der das natürlich sehr genau kennt. Blitzgescheiter, hochinformierter Mensch. Und der genau gesagt hat, uns geht das alles nichts an, was die Zeitgeschichte ist. Wir machen nur Kunst. Das ist egal, das hat mit Technologien nichts zu tun, mit Kontexten nichts zu tun. Ja, und da man die Kunst nicht lehren und lernen kann, wie er das richtig sagte, sagt er, wir entdecken aber die begabten Leute und was wir ihnen beibringen, ist, wie man sich als Künstler zu benehmen hat. Und damit hat er einen Punkt getroffen, der immer die Stärke gewesen ist, dieser alten Akademien. Dass jetzt eine Kunsthochschule für Medien gegründet wird, die sich dezidiert mit diesen neuen Technologien und mit Massenkommunikation beschäftigt, mit Massenmedien, nicht nur Mediendesign, sondern Fernsehen, und auch Film, ja, das hätte man dort ja, wieso hat man nicht Meisterklassen gemacht in der Akademie, weil die das auch machen, wäre ja ein leichtes gewesen eigentlich, grundsätzlich, aber das wollte man nicht, weil die Kunsthochschule für Medien eben nicht in diesen affirmativen Bereich gehört, sage ich mal, der gewachsenen Institutionen, sondern zu diesen Reformversuchen, ja, ursprünglich gedacht als Zulieferanstalt für den WDR, die Kunsthochschule für Medien, hat man das ja glücklicherweise nun vollkommen ausgeweitet in eine andere Richtung. Und heute stellt sich heraus, dass wir ja selbst, also nicht also wir, was ist dieses Wir? Die virtuelle Gemeinschaft, auch die reale Gemeinschaft, aber es gibt ja noch eine virtuelle Gemeinschaft der Lehrenden und Studierenden hier, also denen, die zusammenarbeiten. Plötzlich ist man doch auch konfrontiert mit einer Auflage, dass man diesen... Ich meine, das Fernsehprogramm ist ja nun wirklich, also so was hier in Köln auch an Instituten ansässig ist und was da produziert wird, das hat doch eine bemerkenswerte Einfachheit, ich sage es mal freundlich. Also sind wir doch aufgefordert von Natur aus, hier Korrekturen vorzuschlagen, also bessere Dinge reinzubringen und besser zu reflektieren und bessere Produkte zu machen. Also das heißt, wir kommen so von außen und müssen etwas bewegen, was nicht von alleine läuft. Das ist ein typisches im Dispositiv, wie das Bauhaus, wie schon Arts and Crafts im 19. Jahrhundert, wie der Werkbund, alle diese Institutionen, Bauhaus, auch Hochschule für Gestaltung in Ulm im 20. Jahrhundert, alles, was sie dann auf der Liste haben, das sind alle oppositionelle Gründungen, Bewegungen, Zusammenschlüsse, das sind nicht nur Schulen gewesen, zum Teil sind es Zusammenschlüsse von Künstlern, Gestaltern, Architekten, Produzenten, die etwas reformieren wollten. Und reformieren kann man ja nur, also reaktiv, erstmal, man sieht, was schlecht ist und was da ist. Und deshalb ist das Jahr 1851 so wichtig, wo man in England dachte, wirklich, 1851, kennen Sie diesen berühmten Kristallpalast von Joseph Paxton? Das ist also für diese Weltausstellung gemacht worden, 1851, vorfabriziert. Kommt eigentlich aus dem Gewächshaus, aus der Gewächshausarchitektur, das gab es ja früher schon. Also alle die botanischen Gärten, ja, die auch bei den Höfen da waren, die Orangerie zum Beispiel, die ja nicht zufälligerweise so heißt, weil dort eben Orangenbäume gepflanzt wurden. Da braucht man Licht für die Pflanzen, man braucht aber auch, das führt dann zu Glas-Stahl-Konstruktionen schon sehr früh. Und das ist eine Ingenieurleistung. Und Joseph Paxton hat sich, der war der Architekt, beauftragt durch eine Kommission im Namen der englischen Regierung, eine erste Weltausstellung zu machen. Damals hatte man das Gefühl, die Welt wächst jetzt zusammen. Die Welt wird kleiner, es gibt eine Weltkultur. Das war neu. Das war nicht, auch die nationenübergreifende, kontinentübergreifende, es gibt eine Weltkultur, Maschinenkultur. Kapitalismus hat man nicht gesagt, aber hätte man sagen können, Maschinenkultur weltweit, Fortschritt, Technologie, Anwendung. Und man dachte, optimistisch wie man war, wir zeigen eine Weltausstellung. Ja? Also das, was in Hannover noch ein klägliches Endspiel war vor 3 Jahren, ne, wo irgendwelche Nationen irgendwelche Folklore geboten haben, das war, dem liegt eine ganz andere Idee zugrunde. Weltausstellung. Eben gerade nicht folkloristisch, übrigens keine Nationenpavillons. Ja, nicht dieses System, wie das war in Hannover an der Weltausstellung, sondern alle Erzeugnisse aus der ganzen Welt, die dem allgemeinen Fortschritt dienen. Objekte und Maschinen wollte man ausstellen. Also war eigentlich ganz emphatisch getragen. Joseph Paxton hat also eine riesige Gewächshausarchitektur entworfen, vorfabriziert, wurde in 3 Monaten montiert aus vorgefertigten Elementen und wurde nachher auch wieder abgebaut. Also ganz avancierte Leistung, also auch im Gebrauch. Nun sah das so großartig aus, also dieses Gewächshaus, und man dachte jetzt Fortschritt, endlich weg von diesen alten Mustern des Geschmacks und der Privilegien und so weiter, hin auf eine weltweite Kultur der Gütererzeugung und der Güternutzung. Und dann hat man das also dort aufgebaut, und als die Kommission unter Henry Cole, deshalb habe ich das auch aufgeschrieben, hier durchging, von Henry Cole, industrieller Produkt im Londoner Kristallpalast, war man entsetzt. Und zwar entsetzt wegen der offensichtlichen Diskrepanz zwischen technologischer Fertigungslogik, operativen Möglichkeiten und der Ästhetik der Objekte. Das war so die Zeit, wo man mit Lochkartenverfahren und Gussverfahren zum Beispiel Stahlsessel gemacht hat, die Imitationen waren von holzgeschnitzten, verzierten, aristokratischen Sesseln. Ja. Oder die Kutsche Ludwigs II. Oder sowas, Fortbewegungsmittel hat man dann in dieser Weise gemacht. Je mehr Ornamente, umso besser, dachte man. Weil in der Aristokratie war das ja so, nicht? Ornamente kosten Geld, weil sie eigentlich überflüssige Arbeitszeit benötigen, die man ja auch bezahlen muss. Und als die, ich karikiere auch wieder, das war auch die Zeit, wo dann zum Beispiel Kolben von großen Maschinen nicht einfach Maschinenteile waren, sondern die Kolben waren gefertigt als dorische Säulen. Ja? Industriell erzeugte Salzstreuer in Form von gotischen Kathedralen und so weiter und so fort. Das heißt, als die Kommission da durchging, sagte man, das darf doch, das ist ja entsetzlich. Also wir haben eine rationale Fertigungstechnik, aber die Mustersprache ist eine reine Imitation der Aristokratie mit maschinellen Mitteln. Es ist Vortäuschung, Unikate etc. Und aus dieser Diagnose kam dann wenig später der Begriff Kitsch. Den Begriff Kitsch gibt es nicht vor dem 19. Jahrhundert, vor Ende des 19. Das Wort schon, aber nicht den Begriff Kitsch, Ende des 19. Jahrhunderts. Und von da an geht das ganz rasant, dass sich alle künstlerischen und institutionellen Vereinigungen verstehen als Reform. Reformbewegungen gegen den schlechten Geschmack. Reformbewegungen gegen die falsche Produktkultur. Reformbewegungen gegen die falsche Einrichtung des Lebens. Das beginnt Mitte des 19. Jahrhunderts. Übrigens in interessanten Zusammenhängen auch mit dem Begriff der Modernität. Ist ein anderes Thema. Also was Sie dann hier haben von die ganze die Publikation, dass Henry Cole dann das Kensington Museum für Design gründete, ja, hatte diese Idee, mit Musterstücken den guten Geschmack einzuüben. Dann die Publikation von Owen Jones über das Ornament, die Tätigkeiten von Gottfried Sempo, die Publikation über den Stil, John Ruskin, die Maximen zur Architektur und dann die Gründung 1862 der Arts and Crafts Bewegung, also von Kunst und Geschicklichkeit. Das waren alles erste noch individuelle Antworten, und der ganze Rest versteht sich nun vollkommen von alleine, weil die Sachen, die Sie auf der zweiten Seite finden, sind entweder Künstler-Selbstvereinigungen, also die Künstler, die sich zusammenschließen, zu Sezessionen, aber auch um Zeitschriften, zum Beispiel Société des Indépendants, also die Gesellschaft der Unabhängigen, oder die Revue Blanche, die weiße Zeitschrift und so weiter, oder The Studio, ganz wichtig in England, nicht nur wegen Aubrey Beardsley, sondern wegen anderen. Das waren alles künstlerische Initiativen zur Verbesserung des Geschmacks. Und das heißt auch, dass dort man ja gerade nicht in den alten Akademien lernen konnte, was jetzt die Zeiterfordernisse sind. Kann man vielleicht hinten die Türe schließen, wenn da gebaut wird? Ich glaube, die ist offen. Wenn sie offen ist, bitte ich sie zu schließen. Also die alten Akademien, die waren nicht in der Lage, mit diesen Dingen umzugehen. Und deshalb gibt es über einige Dankeschön. Über einige wenige Jahrzehnte gibt es ja solche Vereinigungen, Zusammenschlüsse von Reformkräften. Das konnten Künstler sein, es konnten aber auch Handwerker sein und es konnten auch Produzenten sein. Zum Beispiel ist die Gründung 1907 des Deutschen Werkbundes. Der Werkbund war eine Vereinigung progressiver Unternehmer, progressiver Technologen, Ingenieure und progressiver Künstler und Gestalter. Die wollten eine Erneuerung des Stils. 1907, das war, wenn Sie so wollen, in gewisser Weise ein Vorspiel dann zum Bauhaus. Und die ganze Situation Ende des 19. Jahrhunderts war folgende. Die Künstler bildeten unabhängige Vereinigungen. Daraus gingen übrigens auch die Kunstvereine hervor. Die Kunstvereine waren ja gerade Möglichkeiten, durch einen Zusammenschluss von Interessierten an Gegenwartskunst, damaliger Gegenwartskunst, etwas zu zeigen, was in den anderen Organen nicht möglich ist. Das ist auch schon eine typische Reaktion. Die Künstlerinnen und Künstler suchen einen neuen Ort und gründen Kunstvereine. Und dort ist es ja so, das ist bis heute auch im Kunstverein Köln ja erhalten, wenn man Mitglied ist, kriegt man dann ein Angebot, dass man bestimmte Jahresgaben kaufen kann. Durch den Kauf von Jahresgaben, also Multiple Serigraphien, Zeichnungen oder was auch immer, die Künstler zur Verfügung stellen, kleines Entgelt, kauft man das, hat man also zeitgenössische Kunst gekauft, die man bei sich zu Hause aufhängt und unterstützt gleichzeitig diese Tätigkeit des Zeigens von unabhängiger Kunst. Die Kunstvereine werden alle Ende des 19. Jahrhunderts gegründet in ihrer Idee. Meiner Meinung nach ist diese Idee vollkommen überholt heute, aber das ist ein anderes Thema. Denn Sie müssen sich vorstellen, es gab nur ganz wenige Galerien zeitgenössischer Kunst. Es gab ja keinen Markt. Der Markt wurde erst geschaffen durch diese Kunstvereine. Denn die sprachen die progressiven Bürger an, die eine andere Kunst wollten. Deshalb waren diese Jahresgaben so wichtig. Und auch noch der Blaue Reiter, die Künstlervereinigung 1912 von Kandinsky, Franz Marc, Jawlensky, Gabriele Münter und so weiter, hat sich finanziert durch einen Almanach, durch eine Jahrespublikation, wo Lithografien, also Originallithografien, beigelegt waren. Künstler-Selbstorganisation, Kunstvereine und so weiter. In Frankreich ist das dann die Société des Indépendants, die machten einen Salon des Indépendants. Also gegen den alten aristokratischen Salon, der einmal jährlich stattfand, gründeten die Unabhängigen und einen Salon der Unabhängigen. Also übrigens beginnt das schon, die erste Ausstellung der Impressionisten 1873 fand im Atelier des Fotografen Nadar statt, auch typisch. Also die Künstler suchen sich neue Orte. Es gibt Zusammenschlüsse zwischen Handwerkern, die erst versuchen, und Künstlern wie Arts and Crafts, die eigentlich eine Maschinenfeindlichkeit entwickeln. Das ist auch so ein typisches Kennzeichen der Reaktion auf diese Unart und Geschmacklosigkeit der maschinell erzeugten Massengüter der Industriegesellschaft, reagieren erste Generationen mit dem Rückzug aufs Handwerk. Morris schreibt ja eine Utopie von nirgendwo, William Morris. Und die versuchen mit, also wieder handgemachten Unikaten, dem etwas entgegenzustellen. Das sind mit von den beeindruckendsten Unikaten, die je geschaffen worden sind. Arts and Crafts, dazu gehört auch Charles Rennie Mackintosh und die Glasgow School in erster Linie, ganz bedeutsam. Dazu gehört die Wiener Werkstätte bis hin zu Tonet zum Beispiel, der Stuhlfabrik, die es noch gibt. Und Koloman Moser, Gustav Klimt, Hoffmann und andere, die Erzeugung der Möbel, Unikate, das eigentliche Tempel dieser individuellen Gestaltung des neuen Stils, des Art Nouveau, ist das Palais Docle in Brüssel. Und es zeigte sich sehr schnell, also gerade die Möbel auch von Arts and Crafts, die nun von der Formensprache her sehr folgenreich werden würden, auch die Möbel von Adolf Loos, ja. Das heißt, es war eine bewusste Hinwendung zu einer einfachen, schlichten Sprache. Aber dadurch, dass das Unikate waren in der damaligen Zeit, waren die Möbel so teuer, dass sie wiederum nur sehr reiche Menschen sich das leisten konnten. Zum Beispiel lebten die ganzen Wiener Werkstätten, inklusive der Künstler, von Gustav Klimt bis wohin immer sie wollen, lebte von der Familie Wittgenstein. Der Vater von Ludwig Wittgenstein war der reichste Mann der damaligen Zeit, der übrigens auch dann das Kluge gemacht hat, dass er sein Geld abgezogen hat vor dem Ersten Weltkrieg und auch im Ende der 20er Jahre sein Geld krisensicher angelegt hat, was dazu führte, dass Ludwig Wittgenstein, der große Philosoph, einer der reichsten Männer der damaligen Zeit war, was ihn so erschreckt hat, dass er sofort sein Geld verschenkt hat, an seine Geschwister nichts damit zu tun haben wollte und als Volksschullehrer sich in einem Kloster in Oberösterreich anstellen ließ. Ja. Also das sind so andere Zusammenhänge. Aber dieser Familie Wittgenstein, die hat nun alle Künstler der damaligen Zeit unterstützt durch Aufträge, durch Stipendien etc. Aber das ging nicht. Verstehen Sie, dass diese maschinenfeindliche, individuelle Reaktion, handwerklich gefertigte Unikate, gloriose Qualität, unfinanzierbar. Keine Antwort auf die Zeit. Die Antwort auf die Zeit müsste heißen Massenproduktion. Und das beginnt eigentlich erst mit dem Bauhaus. Erst das Bauhaus, der Werkbund noch, da gibt es einen sogenannten berühmten Streit, 1914, Typenstreit zwischen Hermann Muthesius und Heinrich van de Velde, ob man jetzt Serienfabrikation macht oder Unikate, also ob man Typen baut oder Unikate. Das war ein großer Streit im Werkbund 1914. Es gab übrigens dann eine berühmte Ausstellung in Köln 1914 des Werkbundes. Und da gab es also beide Fraktionen. Aber erst mit dem Bauhaus wird ein Anschluss, und zwar auch in der zweiten und dritten Phase, noch nicht am Anfang, erst in den 20er Jahren wird ein Schritt gemacht in eine Massenproduktion. Und die ganzen und am bedeutendsten für die gesamte Diskussion sind die russischen Revolutionswerkstätten gewesen, also die Chutemas und wie sie alle hießen nach 1919. Das waren die Orte, wo Technologie und Kunst eine neue Einheit eingingen. Und das wirkte zurück aufs Bauhaus über die Konstruktivismen. Das Bauhaus machte diesen Schritt, sagen wir, avancierteste Gestaltung für das Maschinenzeitalter. Also dieser futuristische Impuls. Deshalb ist Le Corbusier einer der bedeutendsten Architekten des 20. Jahrhunderts durch seine Fragestellung und nicht unbedingt durch seine Antworten. Also das wird auf eine vollkommen neue Grundlage gestellt. Und das Interessante ist, auch Corbusier wäre durchaus ein Stichwort, das zu verfolgen sich lohnte, was wir hier nicht tun können. Denn Le Corbusier ist ja kein ausgebildeter Architekt. Auch das ist eine schöne Fußnote eigentlich. Das muss ich Ihnen doch noch kurz erzählen. Ich weiß, es ist ein bisschen viel heute, aber sei es drum. Le Corbusier hatte keine Ausbildung als Architekt, sondern er war Uhrenziseleur. Das, was er gelernt hat als Lehrer, war das Ziselieren, das Verzieren von Uhren. Ja? Also ein unglaublich feines Handwerk, weil er aus einer Uhrenregion kommt, im französischsprachigen Jura. Also das Verzieren, Zierstücken von Uhren, zum Beispiel von den runden Taschenuhren, also die Ketten oder die Griffe oder die Übergänge, das ist das, also ganz kleinteilig, das ist das, was er gelernt hat. Und das hat ihm dann aber irgendwie nicht gepasst. Dann ging er auf Reisen rund um die Welt und hat alles, dann hat ihn die Architektur fasziniert und hat angefangen zu zeichnen und hat dann, um die Reise zu finanzieren, da war er also immer schon gut, also hatte so ein ungebrochenes Verhältnis zu sich und seinen vermuteten oder entdeckten Talenten ohnehin, ging dann zum Kunstgewerbelehrer in La Chaux-de-Fonds im Jura, wo er aufgewachsen ist, und hat dann sich die Reise finanziert dadurch, dass er einen Bericht über die internationale Situation des Designs geschrieben hat, im Auftrag dieses Direktors einer Kunstgewerbeschule. Und das wurde so erfolgreich, dass er ein Stipendium bekam, dann auch nach Berlin zu gehen. In Berlin trat er ein ins Atelier von Peter Behrens. Kennen Sie den Namen Peter Behrens? Das ist ganz wichtig. Also es ist halt schon eine Weile her, Ende des 19. Jahrhunderts. Peter Behrens war Chefdesigner der AEG, die es ja noch gibt, der Allgemeinen Elektrizitätsgesellschaft Deutschlands. Und das Interessante ist, er war der Erste, wirklich der Erste, das ist in diesem Fall, ist das so, der erste Corporate Identity Designer eigentlich, den es gab. Er hat das erfunden. Das ist eine Erfindung von Peter Behrens. Das hieß nicht so, aber nicht weit davon entfernt. Er hat für diese AEG alles gestaltet. Vom Briefpapier über die ganzen Objektpaletten, die angeboten wurden, die waren ja auch diversifiziert, da gab es auch Geschirr etc., bis zu den Maschinenhallen und der Fabrik. Und dann auch bis zur deutschen Botschaft in Moskau? Petersburg? Na gut, Petersburg. Ich glaube, es ist Petersburg, ja, egal. Also er hat wirklich vom Briefpapier bis zu den Fabrikhallen alles entworfen, was dieser Konzern brauchte. Und er war gleichzeitig Direktor, das war auch das Entscheidende. Er war der erste Designer, der Direktor war, also Co-Direktor einer solchen Fabrik, also als Unternehmer tätig war und nicht nur als Gestalter. Und er hatte in seinen Werkstätten, und er war berühmt für innovative Entwürfe, also auch das können wir jetzt nicht behandeln, das war unglaublich interessant. Es gibt ja noch die alte Turbinenhalle in Berlin, in welchem Stadtteil weiß ich jetzt nicht mehr, aber es ist leicht zu finden. Also Pionierleistungen auch des Maschinenbaus, ganz progressiv, und er hatte die Fähigkeit, also das hat sich rumgesprochen und alle jungen Leute, die interessiert waren, gingen einfach zu ihm ins Atelier, haben dort eine Schnupperlehre gemacht oder eine Lehre oder gearbeitet, wie auch immer, wurden eingestellt. Man hat dort nicht auf die Diplome geschaut, und das führte interessanterweise dazu, dass über eine bestimmte Zeit lang gemeinsam im Atelier von Peter Behrens als junge Männer Le Corbusier war, Gropius und Ludwig Mies van der Rohe. Übrigens haben alle drei, weder Corbusier noch Gropius noch Mies van der Rohe, hat eine abgeschlossene Architekturausbildung an einer Akademie gemacht. Sie haben dann allerdings Akademien gegründet mit Abschlussmöglichkeiten. Also das ist, ich sage Ihnen das deshalb, weil dort die Industriekultur eigentlich das Entscheidende war, was diese Menschen inspiriert hat, und nicht die, also das gab es ja, es war unglaublich stark, die Architektur auf der Ebene der Akademien. Überall gab es das. Also, aber die eigentlichen Erneuerer waren diejenigen, die also die Nähe zur Industrieproduktion suchten. Technologische Fragestellungen, Ingenieurfragestellungen und so weiter. Das heißt, erst mit dieser Generation dann kommt die Abwendung vom Individuellen und die Überlegung zum Typenbau. Da hat ja Corbusier ja auch wunderbare Modelle vorgeschlagen über seriellen Hausbau, der doch abwandelbar ist. Und im Grunde bleibt das so. Und damit kommen wir dann doch zu einem typologischen Ende wenigstens. Das Bauhaus ist dann ja 1933 geschlossen worden von den Nazis. Das war sein großes Glück im Übrigen, denn dadurch wurde natürlich der Mythos gerettet. Ja? Das Bauhaus ist eine Dissidentenkultur geblieben, und man kann ohne Übertreibung sagen, Gott sei Dank, nur etwa 5% aller designten Gebrauchsgütern und Architekturen stammen aus dem Bauhaus-Kontext, und deshalb ist das so glorios. Wenn Sie sich das vorstellen, auf 100% ausgedehnt, was durchaus die Absicht war der Bauhausdirektoren, also wir lebten in einer Bauhauswelt, dann wäre das genauso problematisch wie irgend sonst etwas, was einheitlich zustande gekommen wäre. Aber kurzum, das Bauhaus wurde dann geschlossen. Es gab dann Nachfolgeeinrichtungen in den USA, interessanterweise, gegründet in Chicago, aber auch in New York, durch verschiedene Kräfte und durch Laszlo Moholy Nagy, das war ganz wichtig, der eben das neue Bauhaus dann gründete. Da unten steht ja auch, Gropius ging dann als Leiter des Departments of Architecture an die Harvard University, also die Kunstabteilung der Universität in den USA. Da gibt es ja keine Kunstakademien. Das ist ja das Interessante. Deshalb ist die Künstlerausbildung in den USA sozusagen progressiver gewesen im 20. Jahrhundert als die europäische, weil sie eben universitär war oder an Colleges, wie das Black Mountain College zum Beispiel, wo Joseph Albers hinging. Laszlo Moholy Nagy gründete eben das neue Bauhaus in Chicago, das dann zur School of Design wurde und weiterwirkte für das Center for Advanced Visual Studies am MIT in Boston. Dann sind wir in der unmittelbaren Gegenwart angelangt. Und es gab einmal noch einen Versuch in den 50er Jahren, nämlich 1953 bis 1968, nochmal 15 Jahre, Hochschule für Gestaltung in Ulm. Und das war der Versuch einer Fortschreibung des Bauhauses, aber viel radikaler und auf einer anderen Basis, nämlich auch viel wissenschaftlicher. Das Bauhaus selber war noch so ein Laboratorium, wo man sehr vieles ausprobiert hatte, auch sehr viel Handwerkliches, das aber eigentlich nicht wirklich Theorie im wissenschaftlichen Sinne lernte. Wenn man sich beschäftigt, erst also mit dem Fächerkanon des Bauhauses, dann stellt man fest, dass sehr vieles im Grunde sehr herkömmlich war, wie bei den alten Akademien. Man ging durch also ein Werkmaterial hindurch, lernte elementare Formen, also Zeichnen, was aber jetzt bildnerische Syntax war, nicht mehr im Sinne des Aktzeichnens. Der Unterschied war, dass jeder Lehrer dort seinen eigenen Vorkurs machte und dann nach eigenen Gesichtspunkten, das heißt Klee oder Kandinsky, auch Schlemmer zum Teil oder Itten und so weiter, hatten ihren eigenen Stil, aber das elementare sensibilisiert werden, das elementare geschult werden, war so, anstelle dessen, was früher in der Akademie gemacht wurde. Dann ging man durch ein Material hindurch. Jeder Student musste in einem bestimmten Atelier zugeordnet sein, also in einem Materialatelier, entweder Stein oder Keramik oder Wandmalerei oder Buchgestaltung oder Tapisserie oder Textil oder was auch immer, musste dort arbeiten. Aber eigentliche Theorie gab es wenig. Ja, das haben meistens die Künstlertheorien, gab es viele, weil das war die Auseinandersetzung, aber Theorie, weder Philosophie, kaum Kunstgeschichte, schon gar nicht Naturwissenschaften oder Mathematik, also Strukturwissenschaften, gab es nicht. In Ulm wurde das gemacht, auf einer beeindruckenden Grundlage, mit einem unglaublichen Fächerangebot. Das ist wirklich das Avancierteste, was je angeboten und versucht wurde zur Integration der Wissenschaften, der Künste, des Designs oder Technologien. Ist eine ganz seltsame Geschichte. Ich will hier auch gar nicht darauf eingehen. Ich weiß gar nicht, ob jemand von Ihnen wer wusste, dass es das gab, Hochschule für Gestaltung Ulm? Doch immerhin zwei, drei. Ja. Aber eben nach dem Krieg wollte man jetzt im Grunde das, was die Nazis unterbrochen hatten, nochmal machen, aber auf einer viel avancierteren Grundlage, im wissenschaftlich. Das war die Idee. Ging übrigens aus den Volkshochschulen Schulen hervor und aus Geschwister-Scholl-Schule ursprünglich. Also hatte auch noch diesen Aspekt der Rückführung der Vertriebenen im Exil. Ja, aber das sollte wirklich dieses sein, was man heute vom MIT kennt. Und das Merkwürdige ist, dass also auch diese Schule nur 15 Jahre existiert hat, mit vielen Richtungskämpfen, Streitereien, aber unglaublich vielen Produkten, die hervorgegangen sind aus dieser Schule. Rationales, funktionales Design, die Braun-Ästhetik, Dieter Rams und so weiter, die Geräte, Radioapparate, Fernsehgeräte und so weiter, das kennt man alles noch, das war, oder Hans Gugelott, also wirklich das zweckorientierte, funktionale Design, das kam aus Ulm. Es war aber interessant in der wissenschaftlichen Abstützung und es wurde dann geschlossen, weil die Landesregierung Baden-Württemberg den Hahn abdrehte. Im 67, 68, also im Zeitalter der Politisierung, wurde denen wirklich der Hahn abgedreht. Und deshalb ist dieser Versuch dann in dieser Weise gescheitert, der unglaublich anspruchsvoll war und sehr, sehr beeindruckend. Das geht also wesentlich weiter als unsere Grundlage, was diese, obwohl bei uns ja auch geredet wird, dass wir die Künste und die Wissenschaft und so, aber die Medien, sagt man heute, wieder neu verbinden. In Ulm wurde das auf einer sehr, sehr viel anspruchsvolleren Ebene der Breite und der Verwissenschaftlichung gemacht als bei uns. Es ist ja auch Hochschule für Gestaltung. Man verstand das wirklich als im Ingenieurgeist Verbindung von Wissenschaften und Künsten, wohingegen wir eine Kunsthochschule sind, die vielleicht noch einmal, es könnte sein, dass wir auch sowas sind wie eine Arts and Crafts Reaktion auf das Desaster der Massenmedien des 20. Jahrhunderts. Das könnte sein, denn wir arbeiten alle sehr individuell. Bauhaus und erst recht Hochschule für Gestaltung Ulm, dort wurde sehr, sehr kollektiv, kooperativ gearbeitet. Man ging davon aus, man kann nur noch in Gruppen die Probleme bewältigen und die Probleme sind selbstverständlich nicht künstlerische. Schon das Bauhaus hat gesagt, die Kunst muss integriert werden, also man meint, der bildende Kunst muss integriert werden in allgemeine Lebensgestaltung. Und wir ziehen uns eigentlich eher auf die Kunsthochschule zurück, auf den Aspekt des Kunstanspruchs. Werden bis jetzt auch, also in der zweiten Phase, das ist diejenige, die Sie kennen, das hatte ja erst die ersten Gründer, das war ja dann Eisenbeiß als Kulturtheoretiker und mit dem Design verbundener Mensch, dann kam ein Fernsehmensch, der Herr Katz, der allerdings das große Verdienst hatte, dass er das eben gerade als Fernsehmensch eben vom Fernsehen weg brachte und dazu verhalf, auch die Kunsthochschule in andere Richtungen zu bringen. Ich meine das jetzt nicht als solche Typisierung, aber nachher kam mit Zielinski oder Anthony Moore heute zwei, die nun ganz entschieden natürlich den, eigentlich Zielinski noch viel mehr als Moore im Übrigen, den Kunstcharakter, also den individuellen Aspekt, das Singuläre, das Hermetische, das nicht wirklich Erklärbare und dieses ganz Seltsame ins Zentrum stellte und nicht die angewandten Künste, sondern die freien, individuell entwickelten Künste. Das hat bildungspolitisch einen gewissen Vorteil heute, weil die Kunst berührt man nicht so, also weil man ja auch nicht genau weiß, was es ist, kann man auch nicht sie so richtig in eine andere Direktion umlenken. Aber es könnte sein, dass wir eher dementsprechend, was Morris und die Arts and Crafts Bewegung gemacht haben, Ende des 19. Jahrhunderts, in Reaktion auf die Massenproduktion, hier der Zeichen, der Symbole und der Bilder, Television etc., als eine Hochschule für Gestaltung Ulm oder ein MIT in Boston, das doch sehr stark versucht, die Künstler selber als Ingenieure, als Entwerfer, als Programmierer, als Designer der Welt zu lancieren. Also das ist der Standort und der Hintergrund dieser ganzen Angelegenheiten. Ich werde Ihnen vielleicht doch noch, das ist vielleicht nicht sinnlos, da, wenn Sie das interessiert, kann ich eine kleine Literaturliste machen, die Sie dann weiter orientiert, ja? Also dann auch so ein bisschen aufgegliedert, dann kann ich das austeilen, nochmal kurz kommentieren, dann wissen Sie, wo Sie welche Informationen bekommen können, die dann eben weiterführen als das, was ich gesagt habe. Aber wie gesagt, für mich ist das eben nicht ein historisches Thema und wenn das gelungen sein könnte heute in dieser Verkürzung, ich habe ja dann auch meine ganzen Materialien wirklich nur noch resümiert, ja, die ich hier liegen habe, die ich sehr viel ausführlicher hätte machen können. Ein Sensorium dafür, dass im Grunde das strukturelle Problem immer noch da ist. Also Gestaltungskonzeptionen als Design, als Kunst, als Integration von Technologie reagieren auf eine Mängelmeldung. Das ist seit dem 16. Jahrhundert so, wurde dann über Jahrhunderte aber zugedeckt durch die Routine der Akademien, wurde aufgekündigt durch die romantischen Künstler um 1800 und wurde sozusagen außer Kraft gesetzt durch die Massenproduktion und die sichtbar werdenden Probleme. Und von da an reagieren alle im Sinne der Reform und der Reparatur darauf. Mit unterschiedlichen Konzepten. Man maschinenfeindlich, Rekurs aufs handwerklich gemachte Original, auf die singuläre Leistung, auch im Design, also da kann man ja von Design eigentlich fast nicht reden, sondern im Kunsthandwerk, müsste man dann sagen. Oder affirmativ maschinenbejahend durch Konzepte, wie nun die Massenproduktion auf eine andere Ebene gestellt werden kann. Und wir sind so ein Hybrid zwischen dem Kunstgedanken, der in der Medienwelt sich erneuert, wo ganz andere Kooperationen gefordert sind, Mediendesign, das auch eine solche Anwendung wäre, und dann dezidierte Versuche der Verbesserung von Massenkommunikationsmitteln und Medien wie Fernsehen. Und ja, Film ist ja nicht, also Kino müsste man dann sagen, vielleicht Kino wäre dann das Analoge, Film ist ja nun eine andere Bezeichnung. Also wenn es gelungen wäre, die Kunsthochschule sozusagen gedanklich hier zu situieren, dann wäre das wirklich ein guter Beitrag im Themenfeld der Kunst als einer Lebensform, weil das nun genau eben, wieso macht man Künstlerausbildung, wieso geht man in Akademien oder Kunsthochschulen, was ist das, was man dort lernen kann und wie sehen die Grundlagen aus? Bei uns ja auch ähnlich manchmal doch noch wie im Bauhaus. Also man muss zwar nur noch durch zwei Dinge durch, also Video und Computer hier, aber es gibt so den Werkstattaspekt, das Lernen der Techniken, die künstlerische Inspiration bringt man mit und vielleicht wäre dann ein weiterer Schritt im Unterschied zur Hochschule für Gestaltung Ulm eben nicht eine Verwissenschaftlichung im Sinne der angewandten Wissenschaften. Das war nämlich dort das Problem, eigentlich ist noch sehr positiv, das war meine Hauptkritik an der Hochschule für Gestaltung Ulm, sehr positivistisch, sehr, man meinte, alles errechnen zu können. Es war sozusagen auch das Zeitalter der Tabellen und der Ergonomien und der wirklichen Berechnungen. Und das können wir nicht, diese Art Wissenschaftlichkeit können wir nicht übernehmen, die ist zu problematisch geworden, weil ja auch vieles in ganz anderer Weise konstruiert wird. Und wir müssten eigentlich diese Dinge, die Maschinenkenntnisse tief, die Kulturkenntnisse auch tief, künstlerische Praktiken, Designentwürfe verbinden eigentlich zu so einer Art wie Selbstkritik der medialen Produktion. Das wäre so ein Ort einer Konzeption, wo die Kunsthochschule für Medien dem Problem der technischen Komplexität standhalten könnte und diesem Problem verschiedener Gattungen. Also ich wollte eigentlich die Kunsthochschule situieren in der Landschaft dieser letzten 500 Jahre. Und man sieht, dass einige Dinge übernommen und adaptiert worden sind, im Übrigen gar nicht bewusst, jetzt in diesem Kontext, den ich heute erzählt habe, sondern bewusst in ganz anderen Kontexten, ja, Zielgerichtetheit gegen Berufe, Medien und Situierung in der bildungspolitischen Landschaft. Man muss ja auch die Politiker überzeugen, dass sie es finanzieren, auch diejenigen, die ein Trauma haben. Ich sage es nochmal, meine scharfen Bemerkungen liefen nicht auf eine Verachtung der Personen heraus, sondern auf die Benennung eines Problems. Diese Politiker muss man aber überzeugen, was man hier macht und wie das finanzierbar ist. Das sind die Dinge, in diesem Kontext macht man das bewusst, aber das hat eben sehr viel mit dem Phänomen zu tun, seit die Künste Wissenschaften geworden sind im 15. Jahrhundert, und die Medien dazu kommen mit den Anwendungstechnologien und es keine einheitliche Ästhetik mehr gibt und wir die nicht wollen, keine Doktrin mehr wie im Bauhaus, auch nicht die zweite Moderne von Heinrich Klotz, mit dem das ZKM und die Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe ausgerichtet wurden, als eine einheitliche Doktrin, das ist vollkommen gescheitert, unmöglich geworden. Also durch diese Vielgestaltigkeit des Nichtzusammenpassenden, da müssen wir uns bewegen im Sinne einer solchen Selbstkritik. Gut, jetzt muss ich doch noch zu dieser Trivialität kommen wegen der Leistungsscheine. Wer von Ihnen macht in diesem Semester Vordiplom? Das ist doch eine ganze Reihe. Also ich hatte gesagt, die anderen, das steht ja auch im Vorlesungsverzeichnis, Abgabe 6 Wochen, bevor Sie das brauchen. Das geht natürlich nicht in diesem Semester. Jetzt sage ich Ihnen Folgendes ganz ernst. Passen Sie auf. Am 19. Juli müssen Sie die Scheine abgeben im Sekretariat. Ich kämpfe seit Jahren gegen diesen Unsinn, denn mir leuchtet das ja nicht ein. Man könnte eigentlich in dem Semester gar keine Scheine mehr machen, die auf einem Stoff beruhen, den man im Semester erst behandelt, wenn die Arbeiten dann schon zum Semesterende schon vorliegen müssen, korrigiert. Das ist ja an sich ein Unding. Aber so sind erstmal die Termine. Und nun bitte ich Sie, einfach die Arbeiten, sagen wir, bis... Jetzt müssen Sie wirklich anfangen zu arbeiten. Sie machen das in den nächsten 2-3 Wochen und geben die Arbeiten am 1. Juli an mich oder an Thomas Hensel. Wenn Ihnen das nicht reicht, dann geben Sie es ein paar Tage später. Sie müssen aber einfach wissen, wir geben uns sehr, sehr Mühe, weil das Problem unlösbar ist. Aber ich habe schon gesagt, ich werde Scheine nur auf der Basis korrigierter Arbeiten abgeben, also das Ausstellen, unterschreiben. Damit die korrigiert werden müssen, müssen sie gelesen werden können von uns und dann auch nochmal von Ihnen. Die Korrekturen, also das muss man dann halt sehen. Wir reden von Korrekturen, wenn man von bestandenem Niveau ausgeht. Das ist aber, glaube ich, nicht so ein Problem, wenn Sie das ernsthaft machen, sonst suchen Sie frühzeitig den Kontakt. Auch wir wissen, dass wir hier keine wissenschaftliche Hochschule sind. Wir wissen, dass hier nicht die großen Schreibtalente unbedingt schon sitzen und so weiter. Das wissen wir alles. Sie brauchen da keine Angst haben. Aber Sie müssen uns ein bisschen Zeit lassen, die Arbeiten zu lesen. Wir können nicht alle Arbeiten gleichzeitig lesen. Und es kann so sein, ich bin dazu bereit, ich sage Ihnen das auch jetzt schon, das ist aber die Sicherung einfach zu Ihrer Entspannung. Das ist jetzt nicht so, dass alle das gleich schon in Anspruch nehmen sollen. Wenn wir einen Entwurf bekommen, also eine erste Fassung, wir kriegen keine Entwürfe, sofort gestrichen, wir kriegen nur endgültige Fassungen, die müssen ja dann eben nochmal korrigiert werden, in aller Regel. Wenn die prinzipiell inhaltlich gut sind, den Schein gibt es unterschrieben erst, wenn die Arbeit korrigiert ist in einer zweiten endgültigen Version, die wir akzeptieren. Da führt kein Weg von vorbei. Wenn aber die erste Abgabe so gut ist, dass man sagt, inhaltlich ist es prinzipiell okay, nur hier muss noch was umgestellt werden, dort was ergänzt und hier was korrigiert und so, also dieses Zeug, ja, dann sind wir natürlich bereit, auch dem Studiensekretariat zu sagen, der Schein ist an sich kein Problem und er wird halt eben nachgeliefert, wenn das aus zeitlichen Gründen nicht reichen sollte. Aber wir könnten es ja versuchen hinzukriegen. Oder? Das wäre ja auch eine Möglichkeit, dass man einfach versucht, es hinzukriegen. Und wenn Sie jetzt wissen, dass Sie es eigentlich am 1. Juli oder am 2. oder am 3., aber dann doch spätestens am 4. Juli, 4. Juli werden einfach diese Arbeiten entformuliert, bereinigt und so weiter abgegeben von denjenigen, die den Schein am 19. Juli brauchen. sonst schaffen wir das nicht. Also 4. geben Sie das ab, dann kriegen wir das auch hin, denn und dann haben Sie die Arbeit auch wieder hinter sich. Ich persönlich finde natürlich das eben schwierig, weil immer in diesem Semester, ach Gott, was ich da schon für Dramen erlebt habe, aber ich bin da etwas unempfindlich geworden. Ich muss es ehrlich sagen, ich finde Sie alle sehr nett, aber ich mache keine Scheine, also keine, bei mir kann man keine Blanko-Unterschriften bekommen und keine allgemeinen Zusicherungen und keine, also mit keinen Mitteln, ja. Weder mit Tränen noch mit Geld, das geht nicht. Ich habe das beides schon erlebt, in, Tränen in realer Geld war jetzt metaphorisch, also das geht nicht, das nützt nichts. Ich weiß, das Problem ist, ich helfe ja, wo es geht. Deshalb, ich persönlich verstehe nicht, wieso man, das wäre vielleicht mal auch eine ASTA-Intervention wieder mal wert, wieso denn nicht beim Vordiplom diese Scheine eines Basisseminars bis zum September nachgereicht werden können. Das verstehe ich nicht. Denn tatsächlich, wenn Sie jetzt eine Arbeit schreiben, und so ist es phrasiert, zum Beispiel mit Schaffhausen. Ganz bewusst, ich wollte ja einen Vorlauf machen zu Schaffhausen, dann gibt es die Exkursion. Wenn Sie das auswerten wollen, was wir hier als Lehrinhalt machen, dann können Sie ja nicht in der letzten Semesterwoche einen Schein bekommen einen Leistungsschein für eine Hausarbeit, die sich auf den Stoff dieses Semesters bezieht. Das ist doch einfach Humbug. Ich sage das seit Jahren in der Lehre- und Forschungskommission und so, aber irgendwie kriegt man das nicht hin. Und das führt dann eben zur Subjektivierung des Problems und das müssen wir aushebeln. Die Subjektivierung des Problems nützt uns allen nichts. Also bis zum 4. Juli kriege ich von Ihnen gut geschriebene Arbeiten und dann kann man dies schnell lesen und sagen, okay, das ist also kein Problem und dann schauen wir, wie schnell wir die korrigieren und die Korrekturen ausführen und wenn das dann so sein sollte, dann kann man dem Studiensekretariat auch das so sagen. Und dann geht das. Bis jetzt haben wir einen Weg gefunden. Ist es okay? Und die anderen, die müssen halt einfach 6 Wochen, bevor sie die Scheine abzugeben haben, in einem Jahr oder so, müssen sie die Arbeit dann, die sie hier als Leistungsschein machen wollen, dann abgeben. Aber das betrifft jetzt nur diejenigen, die wirklich jetzt ins Vordiplom gehen und an die Termine gebunden sind vom 19. Juli. Ja?
Wie ist es denn thematisch? Also man kann hier auch ein Thema vorschlagen?
Sie haben diesen Zettel bekommen. Oder genommen, dann lesen Sie das mal durch, wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie, es sind 3 Dinge angeboten, wenn Sie das Gefühl haben, Sie wollen unbedingt was Eigenes machen, ist das nicht prinzipiell verboten, Sie müssen mir dann einfach einen schriftlichen Vorschlag machen und es darf, das Einzige, was ich ausschließe, ist, es darf keine Arbeit sein über eine eigene künstlerische Arbeit. Es kann aber im Themenfeld durchaus auch sein, aber dass es geht. Steht alles drauf. Also wenn Sie dann noch Fragen haben, können Sie ja nochmal vorstellig werden. Ja, klar, das hatte ich ja gesagt, da setze ich keine Termine. Ich will das, nur, dass die Arbeiten so gut ausgeführt werden können mit Korrekturen, dass das reicht. Deshalb 6 Wochen, bevor Sie dann das wirklich brauchen, müssen Sie es abgeben. Also alles Gute für das Schreiben der Arbeiten. In einer Woche wieder hier. Tschüss.